Ah.
Ich versuche seriös zu bleiben, aber es ist so lustig zu sehen, wie du versuchst, nicht zu lachen.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus, Hoi und Hallo, ich bin Christian, ihr seid bei Behind Board Games und ich versuche sehr angestrengt nicht zu lachen. Anyway, manchmal ist es ja so, es gibt ein kleines Sommerloch und dann kommt man irgendwie nicht dazu, so richtig viele Folgen zu machen und dann geht's auf einmal Schlag auf Schlag und deswegen in dem Falle Interview auf Interview gibt's heute wieder ein Interview. Ich bin nämlich nicht alleine, weil ich interview mich halt nicht selber, also in der Regel nicht, und ich begrüße heute an meiner virtuellen Seite Emily Brandt, Spieleautorin, Studentin des Studiengangs Game Design und außerdem bist du Mitarbeiterin im Brettspielcafé, das darf ich hier sagen, weil es gibt bei euch Kuchen, Bingo Club in Köln. Hallo Emily, guten Morgen.
Hallo.
So, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, also außer, dass du alles getan hast, dass ich weiter während der Begrüßung lache ungefähr, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass du auch noch Spieleerklärerin bist, denn wir haben uns kennengelernt auf der BerlinCon am Hochstand, wo ich, naja, also sagen wir mal, ich habe neutral über das King of Tokyo Turnier berichtet und da haben wir uns halt ein bisschen kennengelernt. Und dann habe ich dich halt, ich hatte dich vorher schon gefragt, ob du mit mir ein Interview führen willst, also über eine Mittelsfrau, die liebe Katja aus dem Place. Wie ist es denn aber überhaupt dazu gekommen, dass du auf Spieleveranstaltungen wie der BerlinCon rumstehst und Spiele erklärst?
Ja, ich glaube, das erste Mal habe ich das gemacht in Essen für die Spielwiese, weil der Lars ein guter Freund, also der Lars arbeitet als Redakteur bei der Spielwiese und er ist ein guter Freund von meinen Eltern, von unserer Familie, auch von mir. Und sein Chef, der Michael, den habe ich eben so auch kennengelernt und ja, die haben mich halt einfach gefragt, ob ich darauf Lust hätte und ich habe ja gesagt und dann habe ich das gemacht. Habe dann ganz fleißig Schnitzeljagd zum Beispiel erklärt. Ja, das hat mir Spaß gemacht und dann hat der Stefan Stadler mich gefragt, ob ich das auch für hoch machen möchte auf der BerlinCon und da habe ich auch ja gesagt. Ja, und so ist es gekommen, dass ich jetzt ständig am Erklären bin.
Und wie findest du das, wenn du so Spiele wie Schnitzeljagd hast, die irgendwie in, keine Ahnung, wie schnell ist das erklärt, 30 Sekunden und dann erklärst du es am Tag 120 Mal. Mir ist es immer lieber, so ein bisschen die längeren Spiele zu erklären.
Ja, also irgendwann kriegt man dann doch Halsschmerzen bei den Spielen, die schneller erklärt sind, dann doch deutlich früher als bei den längeren Spielen. Also ich habe auch mal Tribes of the Wind erklärt, eine Messe lang. Das war deutlich entspannter, fand ich etwas angenehmer, aber ich freue mich dann trotzdem, dass ich mit so vielen Menschen quatschen kann und ein paar Leute kennenlernen kann. Wenn das Spiel halt schnell rum ist, dann lernst du schnell wen Neues kennen. Das macht Spaß trotzdem.
Das ist so für dich so die Hauptmotivation beim Spiele erklären? Also man könnte ja sagen, so was sind eigentlich die Motivationen dahinter, dass man Leuten Spiele auf der Messe erklärt? Gut, es kann A, die Kohle sein. Ich meine, du studierst vielleicht, sagen, brauchst auch einfach das Geld und dann bist du halt zu haben dafür. Aber ist es sonst irgendwie, was ist es? Ist es das Leute kennenlernen oder, keine Ahnung, erzählst du gerne Leute, wie Dinge funktionieren? Ich habe mich das auch bei mir selber schon gefragt und habe da noch keine Antwort drauf. Aber was ist es für dich? Warum klärst du gerne Spiele auf so Veranstaltungen? Oder vielleicht generell?
Ja, so richtig weiß ich es auch nicht genau. Ich glaube, mein Best Guess wäre, dass ich mich einfach freue, wenn ich Leuten Brettspiele näher bringen kann. Und dann egal auf welche Weise. Also genauso freue ich mich, wenn ich im Bingo Club arbeite, dass ich da, wenn ich mit den Leuten über die Spiele reden kann, denen was empfehlen kann. Da freue ich mich ja auch immer sehr drüber.
Ja, kann ich total verstehen. Also man merkt halt echt so, es gibt halt so ein paar Leute, da merkst du am Anfang so, okay, oh, viele Regeln, keine Ahnung und dann so Zurückhaltung und vielleicht auch so ein bisschen Überforderung und haben halt immer Angst, was falsch zu machen. Und wenn man dann aber dann sieht, wie die Leute das halt so verstehen und dann richtig ihre Züge planen und wie es ihnen richtig Bock macht, dann so, wenn sie halt richtig geilen Zug gemacht haben oder also ne für eine Erstpartie, sagen wir mal, zumindest, dann wie die Leute sich halt freuen. Ich finde auch, ich habe einfach mit vielen Leuten auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe oft eine richtig gute Zeit mit denen. Also gerade so bei so kleineren Spielen, wo man vielleicht auch mal, also ich kann selten mitspielen, weil ich oft die größeren erkläre, aber es gibt halt so viele sympathische Menschen und keine Ahnung, ich krieg dann immer die Namen gesagt, die stellen sich mir dann immer vor und dann gibt's da halt Steven und Steven steht dann, stand eindeutig, das war in dem Fall auf der BerlinCon, der hatte eindeutig Lust, so ein bisschen, naja, nicht gemobbt zu werden, aber schon so ein bisschen Trash-Talk oder so, hatte er ja schon Bock drauf. hat er auf jeden Fall nachgefragt und ich hatte so eine gute Zeit mit den Leuten. Das war so lustig. Kann ich mir gut vorstellen, dass das in so einem Brettspielcafé, da kriegst du ja mal so ein bisschen als Gast mit, ähnlich ist. Aber bevor wir dazu kommen, dass du auch im Bingo-Club arbeitest, müssen wir erstmal, du machst so viel in der Spielebranche, was dir hoffentlich auch bewusst ist, dass es halt richtig hart ist, hier dieses Interview in eine gewisse Zeit zu pressen. Wir fangen jetzt erstmal damit an, dass du ja, ich weiß nicht, ob du es vorwiegend bist, aber du bist ja auch Autorin. So. Und du hast, ich glaube, dein erstes Spiel, das veröffentlicht wurde zumindest, das war die Mogelmotte. Das hast du zusammen mit deinem Bruder gemacht. Das ist ja auch eine relativ bekannte Geschichte schon inzwischen. Und dennoch werde ich darüber gleich noch was hören wollen. Aber meine erste Frage wäre eigentlich, ob dich auch manchmal Leute erkennen. Also, keine Ahnung, so am Hochstand oder so, arbeitest du die Hälfte der Zeit nicht, weil du Autogramme geben musst und Fotos machen musst? Oder, also kommt es zumindest vor, dass Leute dich manchmal erkennen?
Ja, es wird langsam mehr. Also hättest du mich das vor zwei Jahren gefragt, hätte ich definitiv Nein gesagt. Also das ist dann vielleicht ein, zweimal in meinem Leben passiert. Aber jetzt auf der letzten Messe habe ich dann doch ein paar Fotos gemacht und ich habe sogar, jemand hatte eine Mogelmotte dabei, die ich signiert habe. Das hat mich sehr gefreut. Ja, aber für gewöhnlich laufe ich ja auf den ganzen Messen und so mit meinen Eltern rum. Und dann, wenn ich erkannt werde, dann eher, weil meine Eltern erkannt werden und die Leute dann irgendwie auch wissen, wer ich bin. Aber früher wurde mir dann immer so das Handy in die Hand gedrückt, damit ich das Foto von den Leuten mit meinen Eltern mache. Und das ist jetzt zumindest anders. Und ich glaube, in Essen, also letztes Jahr in Essen, war es auch das erste Mal, dass meinen Eltern das Handy in die Hand gedrückt wurde, damit jemand ein Foto mit mir machen kann. Und das
Geil.
War ein toller Moment für mich, dass es dann doch einmal andersrum war.
Endlich, ja, genau. Endlich wendet sich das Blatt gegen deine Eltern und für dich. Und irgendwann ist es vielleicht so, dass deine Eltern keiner mehr erkennt oder so und dann alle so Foto mit Emily Brandt machen wollen. Wie ist das für dich? Ist das, also ich stelle es mir unglaublich weird vor. Also ich meine, ab und an kommt das halt jetzt inzwischen wegen einem Podcast, also wirklich selten, aber es ist schon ein, zweimal vorgekommen und ich fand es absolut weird, muss ich sagen. Also ich habe mich auch gefreut, so ist es schon, es hat auch jemand angesprochen wegen dem Podcast, der hört meinen Podcast und so. Aber es ist auch richtig weird, oder?
Ja, schon. Vor allem, weil ich bin wirklich schlecht mit drin, Gesichter und Namen zu merken. Und je nachdem, wie die Leute sich verhalten, manchmal kommen die halt nicht direkt da zu mir hin und sagen, hey, können wir ein Foto machen, sondern sagen, hey, du bist doch Emily. Und dann frage ich mich immer, scheiße, muss ich jetzt die Person kennen? Kennen wir uns schon? Wer bist du? Und das ist ganz doll schlimm. Und deswegen hoffe ich dann immer, dass meine Eltern in der Nähe sind und ich so unauffällig fragen kann, wer das ist. Weil es ist immer sehr unangenehm, wenn es dann Leute sind, die ich eigentlich kennen sollte.
Vielleicht brauchst du so eine Assistenz irgendwie, die dir hinterherläuft so und dann immer dir zwischendurch sagt, wer das ist. Ich glaube, man kann sich halt nur eine gewisse Menge an Leuten merken, so, also generell schon. Und ja, aber ich kenne das so, dass man erstmal so den Trigger hat zu denken, oh, ich müsste doch wissen, wer das ist. Und teilweise sind es aber Leute, die du gar nicht kennst, weil die erkennen dich halt durch irgendwas, durch ein Video, keine Ahnung. Und dann wollen sie dich begrüßen, aber das kann dein Kopf im ersten Moment ja nicht unterscheiden. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt habe ich schon gesagt, du machst ganz viel im Spielebereich, in der Spielebranche. Gab es oder gibt es für dich überhaupt noch eine Alternative? Oder ist das jetzt unvermeidlich, dass du eigentlich irgendwann hauptberuflich nach deinem Studium irgendwie in dieser Spielebranche bleibst?
Also ich würde es mir wünschen, ich sag mal so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine anderen Optionen sehe oder nichts anderes sehe, das ich auch machen wollen würde, aber wenn ich es mir selber aussuchen darf, und das darf ich zum Glück, dann möchte ich eigentlich Spieleautorin werden, ja. Und da gehe ich jetzt so langsam, fange ich an, mehr in die Richtung zu arbeiten. Ich habe jetzt mein Studentenleben 1,5 Jahre lang genossen. Und jetzt will ich versuchen, zumindest die nächsten 1,5 Jahre, bis ich dann mein Studium fertig habe, ein bisschen mehr an meinen eigenen Spielen zu arbeiten. Ja.
Okay, Studentenleben genossen, das heißt hoffentlich, dass du auch in irgendwelchen Kursen warst, weil es ist keine Prüfung. Aber ich werde dich auf jeden Fall heute noch Sachen zu deinen Kursen fragen. Ich hoffe, du hast nicht Angst. Ich bin irgendwie vom BAföG-Amt oder so und möchte kontrollieren, ob du überhaupt studierst oder so. Also keine Sorge, aber natürlich habe ich Interesse an deinem Studium und wie das so abläuft. Da bin ich auf jeden Fall ganz gespannt. Das machen wir aber später. Jetzt erstmal so die Frage, was ist es denn, was dich so richtig reizt an der Spielebranche? Ich meine, es gibt, glaube ich, wenig Leute, die diese Branche jetzt schon so gut kennen oder so tief drin sind wie du. Also du kennst halt unglaublich viele Leute und ich finde halt immer, dass Leute am Ende die Branche ausmachen, weil klar, natürlich muss ich auch Interesse an der Tätigkeit haben, aber wenn die Leute halt irgendwie nicht nett sind, so mit denen man sich nicht versteht, wenn man sich mit denen nicht versteht, richtige Sätze, Christian, richtige Sätze, sonst musst du alles schneiden nachher. Entschuldigung, wenn man sich mit den Leuten nicht versteht, dann ist das alles immer nicht so viel wert. Ist das der Grund, warum du da unbedingt drinbleiben möchtest? Habe ich dir die Antwort auf die Frage jetzt schon vorweggenommen?
Ich würde behaupten, ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich in der Spielszene oder Brettspielszene niemanden kenne, der nicht nett ist. Und ich finde, dass diese ganze Bubble so herzlich ist und man fühlt sich eigentlich immer wohl. Und auch all die Leute, die ich kennenlerne, ich weiß, wenn ich irgendwo stehe und ich will mich irgendwo dazusetzen, dann kann ich das einfach tun. Mich wird niemand wegschicken, weil er mich blöd findet oder nicht da haben möchte. Und auch, also alles, ich bin zwar auf den ganzen Messen, aber auch alles, was außerhalb von den Messen geschieht, also die ganzen Leute, die ich da immer wieder treffe, mit denen ich dann jeden Abend da zusammen sitze, es ist einfach schön. Und ja, die andere Sache, kreatives Arbeiten, das macht mir einfach Spaß. Und deswegen weiß ich, dass ich irgendwas Kreatives machen möchte. Und das zusammen mit den Menschen ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich unbedingt in dieser Spielszene bleiben möchte.
Ist für dich dann auch eine Alternative, wenn du jetzt sagst, also Spieleautorin ist natürlich jetzt die naheliegendste Möglichkeit, weil das bist du ja auch schon. Jetzt ist es aber so, ich gebe mal kurz einen Hintergrund. Normalerweise bekommen Spieleautorinnen und Spieleautoren so 5 bis maximal 7%, und zwar von dem, was der Verlag bekommt. Also wenn der Verlag sein Spiel an den Großhandel verkauft für, sagen wir mal, 30% des UVPs oder so, dann kriegt entsprechend die Autorin oder der Autor von diesen 30% die eigenen Prozente. Da gibt es manchmal noch Unterscheidungen. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt im Vertrag stehen habe, hey, wenn ich mein Spiel, wenn der Verlag das Spiel direkt an den Endkunden verkauft, dass ich dann 5% bekomme. Aber wenn der Verlag das Spiel an den Handel für 50% des UVPs verkauft, dann kriege ich vielleicht irgendwie 7% oder sowas. Das nur so als Hintergrund. Wenn wir dann noch dazu kommen, dass die Stückzahlen von den meisten Spielen halt eher bescheiden sind und relativ wenige Leute diese Autorentätigkeit vollberuflich, das sagt man glaube ich gar nicht, aber ich sage es jetzt, vollberuflich ist jetzt ein Wort, so machen. Kannst du dir dann, also das heißt jetzt nicht, dass ich denke, dass du das nicht kannst, aber kannst du dir vorstellen, vielleicht auch erstmal in einer Redaktion oder sowas anzufangen, sowas in der Art?
Eigentlich möchte ich das nicht. Ich finde das immer ein bisschen komisch, wenn man sowohl Redakteur als auch Spieleautor sein möchte, weil als Redakteur werden einem natürlich ganz, ganz viele Ideen von anderen Autoren vorgestellt und ich würde gar nicht in dieses morale Dilemma kommen wollen. Deswegen will ich eigentlich keine Spieleredakteurin werden und wenn ich Spieleredakteurin wollen werden würde, ist das Deutsch, keine Ahnung, dann würde ich nicht Spieleautorin sein wollen danach oder dabei. Und deswegen will ich auf jeden Fall viel lieber einfach Spieleautorin sein und mir dann vielleicht einen Teilzeitjob suchen, um meine Miete zu zahlen. Zumindest vorerst, hoffentlich.
Und du brauchst vielleicht so diese eine Idee, die dann eine ganz lange Serie an Spielen nach sich zieht, die dir dann einfach ewig das Geld abwirft. So, das wäre so der Traum natürlich, dass da irgendwas, dass du irgendwelche Longseller hast oder so. Aber ich meine, ne, es ist ja auch noch früh, du hast da ja auf jeden Fall noch Zeit. Bei dir hat es auch ganz schön früh angefangen und zwar, jetzt kommen wir zu einem ganz bekannten Beispiel. Du hast mit deinem Bruder zusammen, ja, habe ich vorhin schon gesagt, Mogelmotte entwickelt und bist ja bis heute dafür offenbar noch bekannt und unterschreibst das dann auch, die Schachtel am Stand. Das war 2011, das heißt, das ist also 14 Jahre her, das ist dann, wo das Spiel erschienen ist. Das ist bei Drei Magier erschienen, die gehören zu Schmidt-Spiele. Und das ist ja im Prinzip ein Kinderspiel, wo man, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber wo man auf jeden Fall bescheißen darf. So. Du hast das zusammen mit deinem Bruder entwickelt und ich muss sagen, die Kinder, die ich kenne, die entwickeln auch alle Spiele und die ergeben alle überhaupt keinen Sinn in der Regel. Das sind halt so Spiele so, ja, so und dann würfelt man und dann, keine Ahnung, legt man eine Karte hin oder läuft mit irgendeiner Figur und es gibt halt kein Spielziel oder sowas, ne? So wie Kinder halt oft Spiele entwickeln. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr damals ein Spiel entwickelt habt, das dann auch funktioniert hat, das dann auch zu einem richtigen Produkt wurde?
Ja, also ursprünglich hat es ja gar nicht so gut funktioniert. Also wir haben uns 500 Notizzettel genommen und die Zahlen von 1 bis 5 da drauf geschrieben. Und man durfte grundsätzlich schon die Karten irgendwie ablegen mit den Zahlen, so wie wir das jetzt hatten, also höher oder niedriger. Aber man durfte halt auch schummeln und jeder hatte ungefähr 50 Karten auf der Hand und durfte aber auch bis zu 35 gleichzeitig schummeln. Und dann dementsprechend chaotisch war das Spiel anfangs, was uns als Kinder, ich war ja glaube ich 9, also als wir es erfunden haben, war ich noch jünger. Aber Es hat uns natürlich unfassbar Spaß gemacht und meine Eltern waren am Anfang gar nicht dabei. Wir haben uns einfach nur im Kinderzimmer bepisst vor Lachen, sag ich mal. Also wir hatten unfassbar viel Spaß mit unserem kleinen 500-Karten-Spiel. Und dann haben das natürlich meine Eltern mitgekriegt, weil wir entsprechend laut waren und haben sich dann von uns unsere Spielidee erklären lassen. Und dann haben sie halt gesagt, ja, dann macht halt mal ein richtiges Spiel daraus. Also ich hatte das große Glück, dass meine Eltern damals schon Spiele erfinden wollten, Spiele veröffentlicht hatten. Ja, und die haben uns dann so ein paar Impulse gegeben, wie, ja, 500 Karten sind vielleicht zu viel und wollt ihr da nicht noch Sonderkarten reinmachen? Also ein bisschen Hilfestellung war da schon von meinen Eltern dabei. Und ich glaube, ohne meine Eltern wäre das natürlich kein veröffentlichtes Spiel geworden. Aber ja, die sind uns, haben uns halt dazu ja ermutigt, da wirklich was draus zu machen. Und das war, glaube ich, für uns alle sehr, sehr cool und hat viel Spaß gemacht.
Mega cool, dass die euch da so unterstützt haben. Ich meine, ich glaube, keiner würde erwarten, wenn du sagst, du warst damals 9, als das erschienen ist dann und du warst noch jünger, als ihr das entwickelt habt. Ich glaube, keiner würde von einer 7- oder 8-Jährigen erwarten, dass sie ein Spiel rausbringt, das also einfach so eine komplette Idee hat, wo das Spiel dann auch fertig ist, um rausgebracht zu werden. Wie war das denn damals? Kannst du dich da heute überhaupt noch dran erinnern, was das für ein Gefühl war, als du dann als, naja, 9-, 10-Jährige so ein Spiel in der Hand hattest und du dann in den Laden gehst, also vielleicht auch mit deinen Eltern irgendwie in den Spielwarenladen gehst oder so, und dann steht da dein Spiel. Ist das so ein Gefühl, von dem man heute noch zehrt, oder erinnerst du dich da heute gar nicht dran?
Doch, ich erinnere mich auf jeden Fall. Also das war total aufregend. Ich war super, super stolz. Ich habe auch, glaube ich, bestimmt 2 Jahre lang jedes Mal, wenn ich dieses Spiel im Laden gefunden habe, ein Bild damit gemacht. Und ja, zusätzlich dazu kam dann, dass es ja irgendwie auch die Presse mitgekriegt hat und wir gefühlt alle 2 Monate ein Fernsehteam bei uns zu Hause hatten. Ich weiß noch, also wenn ich mir jetzt die Interviews von damals anschaue, das ist ganz, ganz schlimm cringe. Das kann ich mir nicht mehr ergeben. Das ist wirklich schlimm. Also man sieht, der Papa hatte ein bisschen Angst, dass wir zu komische Sachen sagen und hat uns dann so Antworten beigebracht, so mehr oder weniger. Wir mussten immer Probeinterviews führen und man sieht das halt total. Also ich habe ein Interview, da bin ich 9 und ich fange da an, über irgendwie die Märkte zu reden, was halt überhaupt gar keinen Sinn ergibt, warum ein 9-jähriges Kind darüber reden würde. Und ja, ich schäme mich sehr mittlerweile dafür, aber es war halt trotzdem total cool, dass ich meinen Freunden erzählen könnte, ey, wir sind heute Abend in den Nachrichten, schaut mal rein. Also das war schon sehr, 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 sehr cool. Und dann haben wir ja auch den Deutschen Spielepreis gewonnen. Gleichzeitig mit unseren Eltern. Also wir haben ja den Kinderspielpreis, meine Eltern den Deutschen Spielepreis gewonnen. Und dann standen wir als Familie auf der Bühne da und das war natürlich auch total cool für uns.
Ich kann mir vorstellen, dass das so Erinnerungen sind, von denen man natürlich heute noch gut zehren kann. Ich glaube, es gibt viele Autorinnen und Autoren da draußen, die halt, keine Ahnung, erstmal, habe ich gehört, 10 Jahre nur Schrott entwickeln und dann am Ende vielleicht irgendwann den Durchbruch haben oder halt auch nicht. So. Und wenn man natürlich so früh so heftige Erfolgserlebnisse hat, ich habe auch gesehen, dass es ein Spiel von euch gab, das ist dann im Jahr danach erschienen, da zum finnischen Kinderspielepreis war das dann nominiert, aber auch ein Spiel eurer Eltern im gleichen Jahr. Mensch, Emily, erzähle ich dir da was, an was du dich gar nicht mehr erinnerst?
Habe ich nicht mehr gekriegt. Also finnischer Spielepreis?
Beim finnischen Kinderspiel des Jahres, dem wurden per Heppli, ja, keine Ahnung, ich war mal ein halbes Jahr in Finnland und dennoch ist mir diese Sprache ein Buch mit 7 Siegeln. Auf jeden Fall hat euer Spiel Zebraschwein ist angetreten gegen Simsala Hopp von euren Eltern. Aber du erinnerst dich da gar nicht mehr dran?
Nö, ich wusste nicht mal, dass Simsala Hopp von meinen Eltern ist.
Witzig. Doch, also zumindest laut ihrer Webseite. Ja gut, sagen wir mal so, deine Eltern entwickeln so viele Spiele.
Ja, und ich habe die ja natürlich als Kind auch immer nur alle als Prototyp gespielt. Ich war ja Spieltester Nummer 1 von Mama und Papa, nachdem Lukas irgendwann aufgegeben hat.
Erinnerst du dich noch ausgiebig an diesen Rummel um deine Person? Also haben eure Eltern dann auch versucht, euch davor ein bisschen zu schützen? Oder war das bei euch gar nicht nötig? Und es war einfach eher cool, dass man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht? Denn es ist ja heute auch so ein Ding, gerade heute mit YouTube, dass halt viele Eltern ihre Kinder davor vielleicht auch eher ein bisschen, naja, schützen und eben nicht jedes Interview zusagen.
Boah, ich kann es dir, glaube ich, gar nicht sagen, ob meine Eltern jetzt jedes Interview zugesagt haben oder nicht. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig. ich weiß, dass meine Eltern auf jeden Fall jedes Mal, bevor ein Interview vereinbart wurde, gefragt haben, ob wir das wollen oder nicht. Und Lukas und ich, wir haben uns halt einfach gefreut und dann haben wir natürlich ja gesagt. Und auch immer direkt der Oma erzählt, Oma, Oma, du musst es im Fernsehen gucken. Das war uns ganz wichtig. Ja, aber also es war hauptsächlich cool. Also ich hatte damals noch kein Social Media, kein Handy oder so. Deswegen habe ich, abgesehen davon, dass ich halt vorm Fernseher dann saß, als es lief, habe ich nicht so viel drumherum mitgekriegt. Ja, aber es war halt einfach cool. Es hat Spaß gemacht. War eine tolle Erfahrung.
Kann ich mir vorstellen. Also ich habe auch schon mit ein paar Leuten, die wir auch hier schon im Interview hatten, über sowas geredet. Zum Beispiel auch mit dem lieben Mirko aus dem Würfel und Zucker. Bei mir sind alle Leute immer lieb, aber halt nur die, die es verdient haben. Und da wir nur über Leute aus der Spielebranche in der Regel reden, sind die halt auch alle lieb. Sagen wir fast alle. Manche haben es faustdick hinter den Ohren, muss ich auch dazu sagen. Anyway, genau, dieser Rummel um die Person, das ist halt auch so, da gibt man natürlich dann auch verschieden mit um. Und es war auch ganz spannend, dann zum Beispiel mit Mirko zu reden, wie er das dann damals erlebt hat, als er als erster Vollzeitspieleerklärer Deutschlands oder so zumindest, war das damals die Headline, ganz viele Interviews geben musste. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück auf das Thema des Spieletesten. Heißt das dann, du wurdest irgendwie über viele, viele Jahre dann drangsaliert, sage ich mal, mit den Prototypen deiner Eltern und musstest da dann immer mitspielen? Und die waren wahrscheinlich auch teilweise noch in ganz furchtbarem Zustand, oder? Wie das halt so ist in der Spieleentwicklung.
Ja, also es gab, also meine Eltern haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Prototypen, also die haben in ihrem Büro eine Prototypenwand und da sind all die Prototypen, aus denen nie was geworden sind, stehen in dieser Wand und die sind nummeriert und die haben dann alle auch ihre Titel und so. Wahrscheinlich hat mein Papa sie auch noch katalogisiert. Der katalogisiert nämlich gerne alles. Naja, auf jeden Fall durften Lukas und ich die alle spielen. Und ich habe mich immer gefreut, weil ich Spielen geliebt habe. Ich glaube, dass der Lukas, als ich noch kleiner war, vieles spielen musste, was wirklich, wirklich schlecht war zu der Anfangszeit meiner Eltern. Und der hatte halt schon, also seit ich mich erinnern kann, hatte Lukas keine Lust auf Spielen. Und der musste immer gezwungen werden, für die Prototypen zu spielen. Und leider, für meinen Bruder leider, hat das Spielen den Nachbarn auch so viel Spaß gemacht, sodass immer, wenn meine Eltern gerade fertig waren mit Prototypen basteln, wir waren dann immer draußen, haben uns mit Stöcken gekloppt und Star Wars gespielt, aber dann hat meine Mutter halt immer gerufen, hey Leute, wir haben neuen Prototypen. Und dann kamen alle Kinder angerannt und mein Bruder nur so, ach nö. Und er wurde dann gezwungen, weil er sonst nichts zu tun hatte, weil wir alle Spiele spielen wollten, musste dann Lukas auch ran. Aber ja, ich habe sehr, sehr viele Prototypen während meiner Kindheit gespielt. Also ich habe auch andere Spiele gespielt während meiner Kindheit, aber ich glaube mehr Prototypen als normale Spiele.
Lustig, wie das so auseinandergehen kann zwischen zwei Geschwistern. Vor allem dein Bruder ist ja auch ein bisschen älter als du, ne? Der ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 2 Jahre älter als du. Da hätte ich jetzt gedacht, vielleicht auch durch diesen, so wie bei dir, ne, durch diesen großen Erfolg mit der Mogelmotte, er hat das vielleicht ja sogar noch ein bisschen bewusster wahrgenommen, weil er halt damals ein bisschen älter war. Aber interessant, wie ihn das doch eher abgeschreckt hat. Das heißt, deinen Bruder kannst du dann heute jagen mit so Spielen und Spieleentwicklung, denn ich weiß, dass auf einem eurer neuesten Spiele, das noch nicht erschienen ist, das bei der Edition Spielwiese erscheint, dein Bruder aber doch wieder draufsteht.
Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Spiele spielen und Spiele erfinden. Weil Spiele erfinden hat dem Lukas schon immer Spaß gemacht. Auch als er als Kind keine Spiele spielen wollte, wollte er sie trotzdem erfinden. Also daran hatten wir weiterhin großen Spaß und daran hat Lukas auch jetzt noch großen Spaß. Also eigentlich jedes Mal, wenn wir uns irgendwie als Familie treffen, wird nochmal eben so eine Spielidee reingeworfen und wir unterhalten uns dann darüber. Ja, also ich glaube, dass, also mittlerweile spielt der Lukas ja wieder ein bisschen. Also wenn du die Regel in 45 Sekunden erklären kannst, dann ist es ein Spiel, wo Lukas durchaus nicht Nein sagen würde. Aber ja, es ist immer noch schwer. Aber so langsam kommt er zurück. Es ist jetzt deutlich besser als früher.
Manchmal braucht man auch nur eine Weile Abstand von gewissen Dingen, ne? Und dann kommt es irgendwann wieder. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass ihr euch dann so als Familie zusammensetzt und es ist ja auch so, dass die meisten deiner Spiele im Prinzip Teamwork sind oder, also ich glaube sogar alle sind am Ende Teamwork von dem, was auf der Schachtel steht, wenn ich mich nicht täusche, oder ja, so gut wie alle. Manchmal stehen du und dein Bruder drauf, manchmal steht ihr alle vier drauf. Ist so Spiele erfinden für dich jetzt erstmal in erster Linie so eine Teamwork-Geschichte, dass man da halt auch, keine Ahnung, so Family Time auch verbringt oder zumindest einfach eine coole Zeit zusammen? Oder kannst du dir vorstellen, auch vielleicht irgendwann dann eben wenn du das Ganze hauptberuflich machen kannst, vielleicht eines Tages, dass du dann alleine im stillen Kämmerchen sitzt und halt das alleine austüftelst. Oder vielleicht tust du das natürlich auch einfach schon.
Ja, also grundsätzlich sind bis jetzt für mich Spiele immer im Austausch mit meiner Familie entstanden. Also wir haben halt einfach darüber gequatscht und dann hat irgendjemand sich hingesetzt, meistens ich oder die Mama, am allermeisten die Mama, und hat diesen Prototypen gebastelt und dann haben wir es eben zusammen gespielt. So ist es jetzt auch mit Falsche Schlangen passiert, also das war ja im Urlaub. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich jetzt irgendwann dann auch anfangen kann, das mal mir alleine zuzutrauen. Also ich habe jetzt lange nicht angefangen. Ich habe mir das immer vorgenommen und lange nicht angefangen, weil ich zu viel Angst vorm Versagen hatte. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass das ja irgendwie Quatsch ist, weil kriegt ja niemand mit, wenn ich versage. Und deswegen, ja, ich sitze jetzt an meinem allerersten Prototypen. Also nach unserem Interview werde ich die Karten dazu bearbeiten und den hoffentlich basteln. Denn heute Abend bin ich zum Testen verabredet. Ja, also ich arbeite daran. Ich hoffe, das wird.
Nice, aber dann komme ich ja eigentlich einen Tag zu früh mit dem Interview, weil sonst hätte ich dich gleich fragen können, wie es bei deinem ersten Prototypentest dann lief. Ich habe halt immer nur so gehört, also mir ist das selber natürlich noch nicht passiert, aber ich habe so von Autorinnen und Autoren immer gehört, dass so der erste Prototyp, also es ist ein bisschen Hit or Miss natürlich, aber es kann halt sein, dass die erste Version, was ja auch nicht schlimm ist, aber halt von den Leuten noch so richtig heftig zerrissen wird oder halt kaputt gespielt, dass sie dann irgendwas probieren und dann sagen, naja, okay, aber jetzt geht doch nichts mehr. Und du so, ja, stimmt, ist mir vorher nicht klar gewesen. Jetzt hast du gerade schon euer neues Spiel angesprochen, das im Englischen Snake Charmers heißt, auf Deutsch Falsche Schlangen und bei der Edition Spielwiese dieses Jahr noch erscheinen wird. Ich glaube, es ist eine Essen-Neuheit, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, es ist gerade noch nicht im Handel. Kannst du uns denn dann zu der Entstehungsgeschichte dieses Spiels vielleicht ein bisschen was erzählen? Das würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr dann da wieder im Team zusammengekommen seid, wann ihr überhaupt angefangen habt, das zu entwickeln und wie es dann jetzt zum fertigen Spiel geworden ist.
Ja, also das ist entstanden, als wir zusammen in Australien waren. Das war im Urlaub. Als ich ja 14 war, war ich für ein halbes Jahr in Australien, habe da gelebt und meine Familie oder ich wollte meiner Familie auch unbedingt mal zeigen, wie ich da gelebt habe und wo ich war und so. Und dann sind wir eben alle zusammen für, ich glaube, 3,5 Wochen nach Australien. Und tatsächlich kam die ursprüngliche Idee vom Lukas. Der liebt ja so Spiele, wo man sich anlügen muss. Also so Lügenspiele liebt dieser Mann. Und er wollte eben unbedingt eins machen. Und ja, denn der Lukas hat immer ganz viele große, wilde Ideen. Und dann kamen ich und der Papa und wir haben das dann gesagt, nee, also das funktioniert ja nicht so und so. Naja, auf jeden Fall haben wir dann eben zu viert diese Idee weiterentwickelt. Und wir haben es eigentlich... Wir haben da bestimmt 10 bis 15 Minuten drüber geredet. Dann haben wir den ersten Prototypen gebastelt. Und der hat schon Spaß gemacht. Aber da waren natürlich viele Sachen, die nicht funktioniert haben, die wir noch geändert haben. Aber ja, eigentlich ist es so an einem Abend in Australien entstanden.
Okay, ich habe jetzt erwartet, dass ihr da irgendwie jahrelang, man hört so viele Geschichten zu Spielen, die über Jahre und Jahre entstanden sind. Aber andersrum ist auch, ich weiß, dass Just One zum Beispiel auch irgendwie in der Mittagspause entstanden ist. Weil die beiden Autoren, die haben Seventh Continent noch gemacht, dann haben wir in der Mittagspause irgendwie Just One mal eben erfunden. Also wahrscheinlich ist es gerade so bei den kleinen Ideen, kann man mal zwischendurch einfach erfinden, wenn man Glück hat und es funktioniert. Ich finde es geil, wie du gerade gesagt hast, dass dein Bruder einfach so Spiele liebt, wo er lügen kann. Das fand ich irgendwie witzig so. Vielleicht lügt er dafür im echten Leben nicht und dann hat man so als Kanalisator, kann man das im Spiel tun. Was ich mich gefragt habe, auf den Covern stehen immer eure Namen drauf, soweit so klar, aber in verschiedenen Reihenfolgen. Gibt es dann irgendwie eure Contribution wieder? Also weißt du das zufällig? Weil ich habe dann schon, manchmal steht dein Name als Erste drauf und manchmal steht irgendwie so am Ende und Emily Brandt oder so drauf. Also gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Habe ich mich immer schon gefragt einfach.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, dass einfach die Redaktion das entscheidet. Also bis jetzt ging die Kommunikation zu all diesen Sachen immer durch meine Eltern. Deswegen keine Ahnung, ob die da was zugesagt haben. Ich weiß auch nicht, vielleicht schreiben die das einfach von unserem Prototypen ab. Und wenn die Mama dann auf den Prototypen, auf die Schachtel vorne Emily zuerst geschrieben hat, dann bin ich eben zuerst da. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also es hat zumindest von uns aus keine weitere Bedeutung.
Witzig. Wahrscheinlich fragt sich das auch ungefähr niemand außer mir. Ich habe es mich aber gefragt, da muss ich jetzt mal bei den Verlagen nachfragen. Zwar jeden Einzelnen, wo du veröffentlicht hast, muss ich jetzt fragen. Mache ich so eine E-Mail und so eine Rundmail und schreibe, dass sie mir bitte begründen wollen, warum dein Name dasteht oder warum er dasteht.
Ja, informier mich bitte über das Ergebnis. Danke.
Mach ich. Schau, du bist auch neugierig, ne? Ich sag's.
Ja.
Schön. Jetzt ist es so, dass du bisher so hauptsächlich Spiele entwickelt hast, die so einfacher Natur sind. Ich meine, es waren Kinderspiele dabei. Du hast bei Exit-Spielen mitgearbeitet. Du bist auch, glaube ich, bei dem noch dieses Jahr erscheinenden, ach nee, es ist gerade erschienen. Ich glaube, just gerade habe ich das was von der Auslieferung gesehen, das neueste Exit-Spiel. Da stehst du auch mit drauf. Du bist außerdem bei den Exit-Puzzlen, die ich auch alle sehr gerne gespielt habe, mit dabei. Jetzt sind das alles. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unkomplizierte Spiele sind. So Rätsel entwickeln ist natürlich so eine ganz eigene Herausforderung. Aber es sind jetzt nicht die komplexen Eurogames oder Dungeon Crawler oder so. Jetzt muss ich mal ganz neugierig nachfragen, in welche Richtung geht denn der Prototyp, von dem du gerade gesprochen hast?
Auf jeden Fall nicht Richtung Eurogame. Also auch eher was Simpleres. Ja, also schon, ich würde sagen, anspruchsvoller als die Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber das war's dann auch. Also nur ein Ticken. Also ich glaube, bevor ich mich an so größere, auch Kennerspiele wage, muss ich erstmal ganz, ganz viele Sachen noch spielen. Also ich habe an meinem Handy auch eine riesige Lückenliste mit Spielen, die mir Leute sagen, die musst du mal gespielt haben. Und die wird abgearbeitet. Und wenn ich die vielleicht irgendwann mal durch habe, dann kann ich mir überlegen, ob ich auch was Anspruchsvolleres erfinden möchte. Aber bis dahin, ich glaube, das hat jetzt auch noch Zeit. Ich mache mir da gar keinen Druck. Ich erfinde, was nun mal in meinem Kopf passiert. Was auch immer hier ankommt, das wird dann, ne? Aber im Moment, ich glaube, das braucht noch ein paar Jahre. Irgendwann habe ich mir aber vorgenommen, mache ich das noch. Irgendwann mal.
Ich glaube, da kann man sich gut rantasten. Ich meine, du hast jetzt schon relativ viel Erfahrung, würde ich halt sagen, für dein Alter, vor allem auch schon mit publizierten Spielen, wo du halt auch schon ein bisschen weißt, was am Ende auch draußen funktioniert. Du weißt wahrscheinlich auch schon, was so komponententechnisch ein bisschen möglich ist und hast so ein bisschen eine Idee davon, dass man halt vielleicht nicht so in die 15-Euro-Schachtel 20 Würfel reinpacken kann in die Spielidee, weil das halt niemand produzieren wird, weil das Ding dann halt 30 Euro statt 15 Euro kostet. Also ich glaube, du hast da echt schon viel Einblick und dann kannst du dich ja mit deinen kleinen Ideen weiter rantasten und man kann die Sachen ja auch vielleicht irgendwann gut verbinden. Ich meine, seien wir ehrlich, viele aktuelle komplexere Spiele, so wie Dune Imperium, sind ja auch ein Zusammenwurf an einzelnen Mechanismen am Ende. Jetzt ist es so, dass ich mir denken würde, dass du wahrscheinlich, wenn du viel so mit Exit-Spielen zu tun hast, die ganze Zeit in Escape Rooms rumhockst, vielleicht mit deinen Eltern oder vielleicht deinem Bruder oder auch nicht. Ist das so? Magst du eigentlich auch Escape Rooms? Weil irgendwie kommen diese Spiele ja von der Idee irgendwo von Escape Room dann in der Schachtel. Magst du Escape Rooms und gibt es irgendwelche, die bei dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, die du besonders cool fandest?
Ich liebe Escape Rooms. Ich spiele sehr, sehr gerne und ich freue mich immer, wenn meine Eltern mich fragen, ob ich mit möchte. Leider gehen die viel zu oft ohne mich in Escape Rooms. Das ist ein bisschen gemein. Ich möchte anmerken, dass ich noch nie nicht aus einem Escape Room rausgekommen bin. Und das einzige Mal, wo das meinen Eltern passiert ist, war ich nicht dabei. Ich möchte das bitte in diesem Podcast haben. Dankeschön. Ja, ansonsten, also ich bin großer Escape Room-Fan. Ich habe sogar mir zu Weihnachten von meinen Eltern einen Escape Room-Tag gewünscht, wo wir dann, ich glaube, 5 Escape Rooms an einem Tag gespielt haben. Macht mir großen Spaß. Und ich habe dann auch immer das Ziel, da den Rekord aufzustellen. In Berlin haben wir das sogar geschafft, bei der BerlinCon. Wir sind einen Tag früher angereist und haben auch nochmal 5 Escape Rooms gespielt. Und da haben wir, ich glaube, 2 Rekorde aufgestellt. Da bin ich sehr stolz drauf. Also irgendwo in irgendeinem Escape Room hängt so ein Polaroid von uns. Findet es. Genau, aber mir bleiben eigentlich immer eher einzelne Rätsel, die mich beeindruckt haben, aus Escape Rooms hängen. Oder wenn die was irgendwie Besonderes mit der Stimmung gemacht haben, tolles Ambiente hatten. Das Problem ist, dass meine Erinnerung sehr schlecht ist. Also ich sehe zwar diesen Escape Room vor mir, aber ich weiß nicht, wo der war oder wie er heißt. Deswegen, also grundsätzlich bleibt mir schon was in Erinnerung. Aber ich erinnere mich nicht an den Namen. Schade.
Gut, wir halten fest, Emily hat ein Gedächtnis wie ein Sieb und dennoch bleibt ja zumindest hängen, dass es halt richtig coole Escape Rooms gibt, in denen eure Bilder hängen. Ich bin sehr gespannt, ob ich den mal finde. Ich kann mir vorstellen, dass es in Berlin einfach unfassbar viele Escape Rooms gibt. Und ich glaube, ich bin zu arm, um mir die alle zu leisten. Ich meine, mein Tagesrekordanzahl an Escape Rooms sind ja 3. Ich habe noch nicht mehr als 3 Escape Rooms an einem Tag gemacht. 5 finde ich schon richtig krass. Da wäre ich ich war beim dritten schon so ein bisschen ausgelaugt, wobei ich auch sagen muss, eins davon war ein Outdoor Escape Room. Das waren Escape Rooms in Immendingen, im Nirgendwo. Das ist im Schwarzwald und da arbeitet eine Freundin von mir, die Kira, und die hat uns da eingeladen, weil die in diesen Escape Rooms arbeitet und die auch noch designt hat und dann halt ein bisschen testen wollte. Und dann haben wir diese Escape Rooms getestet. Von daher, wir sind da 3 Stunden oder so durch Immendingen gelaufen. Ich weiß nicht, ob es so vorgesehen war, aber inklusive Wanderung auf so einen kleinen Hügel.
Eieiei.
In der Sonne. Das ist, war schon cool. Es ist so Outdoor-Escape Rooms, finde ich auch schon ein ganz cooles Konzept so. Aber wenn du dann danach da wiederkommst, so 3 Stunden durch die Sonne laufen mit Wanderung und allem, dann sollst du noch ein Indoor-Escape Room machen. Ich glaube, unsere Performance war jetzt nicht rekordverdächtig da. Wie ist das denn bei euch? Also jetzt kann ich mir vorstellen, dass es natürlich, dass du Fangirl, Fanboy-Momente mitbekommst, weil vielleicht Leute irgendwie ja so inzwischen immer mehr auch dich dann kennen oder vielleicht deine Eltern kennen. Hast du denn selber auch so Fangirl-Momente? Weil du kennst ja halt unfassbar viele Leute aus der Branche, um nicht zu sagen alle oder fast alle vermutlich oder sie in irgendeiner Art und Weise schon mal gesehen und dann natürlich wieder vergessen. Aber du kennst auf jeden Fall relativ viele Leute. Hattest du auch so Fangirl-Momente, wo du sagst, geil, dass ich die Person kennenlerne?
Ich glaube nicht wirklich. Also das Problem ist, dass ich die Hälfte meines Lebens die Spiele einfach gespielt habe. Und also ich habe mir zwar angeschaut, wer der Autor ist, aber es mir natürlich wieder nicht gemerkt. Und da ich, seit ich halt gefühlt 5 bin, vielleicht sogar noch jünger, jedes Jahr auf etliche Spielewochenenden gehe und meine Eltern mich halt immer mitgenommen haben und so. Ich kenne die Leute halt, seit ich klein bin. Ich bin mit denen groß geworden. So, das ist nichts Besonderes an sich, dass ich die sehe. Also ich freue mich immer, wenn ich die sehe. Die fühlen sich teilweise an wie Familie. Also zum Beispiel so Stefan Stadler oder so. Mit dem bin ich aufgewachsen. Und für mich ist es... Also das sind halt Freunde für mich. Das ist nicht so, als wäre ich ein Riesenfan. Also ich freue mich für die. Und ich freue mich für die, wenn die ihre Spiele rausbringen. Und ich finde die cool. Und ich sage das auch, dass ich die Spiele toll finde und so. Aber ist jetzt nicht so, als wäre ich ein Fangirl.
Ist aber auch cool, weil dann ist halt der Moment vielleicht auch viel normaler. So, als wenn man dann vor irgendwem steht und dann vielleicht auch nervös ist und nicht weiß, was man sagen soll oder so. Und die Leute halt behandelt wie VIPs oder so. Und am Ende sind es ja vor allem eines, nämlich ganz normale Menschen und in der Regel auch nette. Und wenn man die ganz normal ansprechen kann, ohne Fangirl und nervös, dann gibt es sich in der Regel auch ein etwas besseres Gespräch. Neben deiner Autorinnentätigkeit bist du ja auch noch in einem Brettspielcafé. Und zwar bist du im Bingo-Club in Köln tätig. Wie bist du denn darauf gekommen? Also ich meine, hast du einfach gesehen, es gibt da ein Brettspielcafé und hast dich dann beworben? Oder gibt es da irgendeine Vorgeschichte noch zu?
Die haben das auf Instagram gepostet, dass sie Leute suchen und also dass jetzt gerade erst das Brettspielcafé entsteht. Also ich bin eigentlich quasi seit der Eröffnung in dem Café und tatsächlich habe ich das nicht selbst gesehen, sondern mein Papa hat mir das geschickt auf Instagram und meinte, bewerb dich. Und das habe ich dann auch gemacht, tatsächlich einfach durch die Nachricht auf Instagram. Ja, und dann war ich da zum Vorstellungsgespräch. Ich glaube, wir fanden uns alle ganz nett und seitdem arbeite ich da.
Wie ist denn so der Charakter von einem Café? Also natürlich habe ich so ein bisschen Bilder vorher geguckt und ich habe auch so ein Instagram-Video gesehen. Aber ich habe halt kennengelernt, also ich war mit meiner lieben Freundin Katja aus dem Place, aus Frankfurt, war ich auf einer Brettspiel-Café-Tour und da haben wir ein paar Cafés uns auch noch angeschaut. Und jetzt habe ich so ein bisschen Eindruck und habe den Eindruck gehabt, dass die alle sehr verschieden sind. Wie würdest du den Charakter vom Bingo-Club denn beschreiben? Also ist das so, du kennst ja auch das Würfel und Zucker. Ist das jetzt wie das Würfel und Zucker oder doch eher wie das Place oder doch eher wie normales Café? Was hat denn das Café für dich für einen Charakter?
Also ich muss sagen, ich war noch nie im Place, deswegen kann ich das nicht vergleichen. Aber grundsätzlich, ich finde, dass unser Klientel so zwischen, also wir haben sowohl die Leute, die richtig Klöpper spielen wollen und die auch wirklich viele Spiele kennen und dann viele Kennerspiele etc. spielen, aber wir haben hauptsächlich bei uns Studenten. Also ich glaube, bei uns ist eins der meistgespielten Spiele leider Monopoly und Uno. Und da renne ich dann natürlich immer an den Tisch und frage, ob ich denen nicht was empfehlen darf und so. Und ich hoffe, dass es nur daran liegt, dass sie keine Spielregeln lesen wollen und nicht daran, dass sie das Spiel gut finden, weil dann verliere ich leider ein bisschen Respekt. Aber grundsätzlich, ich finde, dass es bei uns sehr gemütlich ist. Es ist ein wenig eng, ein wenig laut, aber ich glaube, dass trotzdem, also alle Leute sind, also es fühlt sich auch wieder an wie Brettspielbubble halt. Alle sind total nett, freundlich, du kannst eigentlich mit jedem an jedem Tisch quatschen, wenn du Lust hast. Also ja, was wir nicht haben, ist Spielerklärer. Das machen wir nicht. das mache, wenn dann ich oder ein paar Kollegen, die eben Ahnung haben, wenn gerade nicht so viel los ist. Aber ja, eigentlich sehr gemütlich, finde ich bei uns.
Ja, ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Ich weiß noch nicht wann. Vielleicht hast du ja Schicht, dann kann ich mal Hallo sagen. Auf jeden Fall wird es irgendwann mal. Also geplant war eigentlich auch bei der letzten Brettspielcafé-Fahrt vielleicht schon in Köln vorbeizuschauen, weil wir auch in Düsseldorf waren. Aber zeitlich war das dann doch ganz schön schwierig. Und wir haben ja auch 3 Cafés besucht so. Und ich war davor noch in Berlin auf einer Veranstaltung und so weiter. Auf einer Veranstaltung, Spiel des Jahres, so, also auf einer kleinen Veranstaltung. Und dann ist man doch ganz schön geschlaucht mit der Zeit. Und dann haben wir nur 3 Cafés unterbekommen und mussten den Bingo-Club leider streichen. Aber das kann man ja noch nachholen. Weißt du eigentlich, wie die auf den Namen gekommen sind? Also ich habe mir nur so gedacht, Bingo-Club könnte manchmal auch zu Verwirrung führen. Ich kann mir vorstellen, dass da manchmal auch Kunden reinkommen oder sich zumindest vorher denken oder vielleicht reinkommen, hä, wie, ich kann hier nicht Bingo spielen.
Ja, ich weiß nicht so richtig, woher der Name gekommen ist. Ich weiß, dass wir auf der letzten Weihnachtsfeier darüber gesprochen haben, ob der Name vielleicht geändert wird. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das erzählen darf. Aber so richtig, ich weiß nicht. Ich habe jetzt nichts mehr davon gehört. Vielleicht bleiben wir der Bingo-Club. Ich habe das Gefühl, wir bleiben der Bingo-Club. Aber woher der Name kommt, weiß ich nicht. Ich denke, sie wollten halt einfach irgendwas, das mit Spielen zu tun hat. Wir haben auch ein Foto von der Dame, die Bingo erfunden hat, bei uns an der Wand hängen. Ich glaube, das war es dann aber mit dem, was mit Bingo zu tun hat bei uns. Wir haben, glaube ich, ein Bingo-Spiel auch bei irgendwo rumstehen. Aber sonst, wir hatten leider noch nie einen Bingo-Abend. Ich würde das sehr lustig finden, wenn ich mal so ein paar Zahlen ansagen dürfte.
Zahlenansagen im Bingo-Club. Ja, das stelle ich mir wirklich lustig vor. Also ich weiß nicht, ist Bingo nicht dieses Spiel? Ich habe noch nie in meinem Leben Bingo gespielt. Ist das nicht das Spiel, wo du einfach ganz viele Zahlen hast und vorher welche festlegst? Einfach so wie im Lotto im Prinzip so. Einfach welche, die dir gefallen und am Ende werden deine Zahlen aufgerufen oder nicht. Ist das nicht so?
Ich glaube, du hast halt dann so ein Bingo-Feld, 5x5. Und wenn du 5 in einer Reihe hast, dann gewinnst du und stempelst die immer ab. Also wenn die 32 gezogen ist und du hast die 32, dann stempelst du die ab. Und wenn du 5 in einer Reihe hast, dann darfst du Bingo rufen und wenn du als erstes Bingo rufst, gewinnst du. Das ist meine Vorstellung von Bingo. Selbst habe ich Bingo auch noch nie gespielt.
Ich bin jetzt gespannt, ob irgendwer zuhört, der Bingo kennt und sich denkt so, was? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Aber vielleicht auch schon, ich weiß nicht. Ich habe noch nie Bingo gespielt. Ich kenne das nur so aus amerikanischen Filmen und Serien, wo dann irgendwie so ältere Leute in der Pension oder sowas dann Bingo spielen oder so. Und ich mir dann immer denke so, ist das nicht hard random einfach nur? Aber ja gut, jetzt ist es aber so, dass du in deinen Schichten dann wahrscheinlich hauptsächlich dann Service machst. Oder was hast du denn für Aufgaben? Also keine Ahnung, wie läuft das, wenn ihr neue Spiele bekommt? Sortiert ihr da dann knallhart aus? Sind das alles Aufgaben, mit denen du zu tun hast? Oder wie sieht so eine Schicht bei dir aus?
Also ich selbst, es kommt immer ein bisschen auf die Schicht an. Ich mache im Moment hauptsächlich Bar. Das heißt, ich kriege die Bestellung. Wir haben so ein tolles Bestellgerät und dann werden die bei mir hinter der Bar ausgedruckt. Und dann darf ich die Getränke rausholen, ein paar Cocktails zubereiten, mal einen Kaffee machen. Ich versuche, meine Latteart zu verbessern, aber ich bin nicht so gut darin. Ja, und ansonsten ein bisschen Spiele sortieren. Also wir haben Sticker, die sind eigentlich alle fast nach dem Alphabet sortiert, mit ein paar Ausnahmen. Also Partyspiele oder so stehen halt woanders. Ja, und dann gibt es noch andere. Wir haben Eventtage. Dienstags sind unsere Eventtage. Es gibt dann eine Boardgame Night, wo die Leute mehr Eintritt zahlen, aber dafür alle Spiele erklärt werden. Da ist es dann meistens so, dass ich 2 Spiele erkläre und dann wieder hinter die Bar gestellt werde. Und dann weiter Getränke zubereite. Aber theoretisch, zwischendurch renne ich manchmal los und erkläre eben so ein schnelles Krakel-Orakel oder sowas, wo ich dann in 45 Sekunden durch bin. Genau, und was ich jetzt auch angefangen habe zu machen, das ist im August jetzt der erste Monat gewesen, dass ich monatlich eine Spieleempfehlungskarte schreibe. Einmal für 2 Personen, einmal für 3 bis 5 Personen. Genau. Das sind dann immer 3 Spiele auf jeder Karte drauf. Also ich habe... Es ist jetzt im August, war noch die erste Version. Ich habe immer ein Dinner für 2 oder so geschrieben. Aber die Leute haben nicht verstanden, dass es dann kein Abendessen ist, obwohl da Spiele abgebildet waren. Deswegen heißt es jetzt Boardgame-Menü für 2. Aber auf jeden Fall gibt es dann immer eine Vorspeise. Das ist irgend so ein Spiel, das du quasi direkt losspielen kannst. Das ist so meine Vorgabe dafür. Dann eine Hauptspeise. Das ist halt was Vernünftiges, sag ich mal, was auch so länger dauert. Und dann als Nachspeise immer irgendein Partyspiel. Und ja. Jetzt gibt es zum ersten Mal so richtig so offizielle Brettspielempfehlungen vom Bingo Club quasi.
Das ist eine massiv coole Idee, muss ich sagen. wo ich echt sagen würde, wenn jetzt Leute von anderen Brettspiel-Locations, muss es heißen, weil es gibt halt, ne, ich muss es immer einmal dazu sagen, das Place ist eine Brettspiel-Location, weil es leider keinen Kuchen im Place gibt. Und deswegen inkludieren wir hier alle, deswegen ja alle Brettspiel-Locations, die jetzt hier zuhören. Ich finde das eine mega coole Idee. Also ich meine, Empfehlungen gibt es natürlich in vielen Cafés so auf irgendeine Art und Weise, dass man vielleicht einfach ein Regal einrichtet und da halt dann bestimmte Spiele hinstellt, die man empfiehlt. Aber ich glaube, gerade sowas, wo man dann auch noch reinschreibt, so also ist aktuell, jeden Monat neu, müssen ja auch nicht unbedingt Neuheiten sein, können ja auch andere Spiele sein, denen man einfach ein Spotlight geben will, finde ich eine mega coole Idee. Das, finde ich, sollten sich ganz viele kopieren. Jetzt wäre meine Frage aber, wie viele Spiele mit einem Autoren oder einer Autorin namens Brand landen dann auf dieser Liste?
Bis jetzt? Ich überlege, ob ich jetzt lüge, aber ich glaube, bis jetzt habe ich nur Mogelmotte empfohlen.
Ja, gut.
Als Nachspeise, also als kleines Partyspiel zum Schluss. Die wird im September jetzt empfohlen. Also, aber was ich doch tue, ist zum Beispiel Sachen von den Redakteuren, die ich kenne. Also ich habe jetzt, ich habe ja viel durch Schnitzeljagd, das habe ich ja damals schon getestet und so. Das ist jetzt auch auf der Liste gelandet. Und generell stehen da eigentlich die Spiele drauf, die ich selbst halt total gern spiele. Also, was mir gefällt, das soll dann auch den Rest gefallen. Das ist so meine Einstellung
dazu. Diktatorisch von oben klar gesagt, hey, das ist ein geiles Spiel und wenn du es nicht magst, ne, dein Problem so.
Ja.
Jetzt ist aber auch so, im Mogelmotte, da muss man auch sagen, das hat ja einen harten Track-Record so. Also, um jetzt zu sehr in Denglisch zu verfallen. Also sag mir mal so, das wurde, soweit ich gesehen habe, in 17 verschiedenen Sprachen mindestens veröffentlicht. Also das ist das, was Boardgame Geek zumindest hergegeben hat. Hat sich bestimmt auch ziemlich gut verkauft, würde ich dann entsprechend annehmen. Und da komme ich jetzt gleich noch zu einer Frage. Ja, wurde dir vielleicht auch schon 20 Mal gestellt, aber wird da dann das Taschengeld erhöht oder wie funktioniert das? Ich meine, ihr habt ja dann im Prinzip das Geld wahrscheinlich nicht selber bekommen, ihr wart ja Kinder, aber es ist ja euer Geld, oder? Also ich weiß gar nicht, ob du das erzählen möchtest, aber wie ist das denn dann gelaufen mit den vielen Millionen, die ihr da gescheffelt habt?
Ja, Millionen. Ich habe das alles gespart, um ehrlich zu sein, also bis heute. Ich glaube, ich habe mir einmal ein Motorrad gekauft und das war's. Also ich habe das eigentlich bei mir rumliegen und wenn ich es irgendwann mal brauche, dann habe ich es zum Glück. Also mein Bruder zum Beispiel, der hat ja jetzt eine Videoproduktionsfirma und ich glaube, dass der auch sein Mogelmotte-Geld hat da reinfließen lassen. Ich nenne es jetzt Mogelmotte-Geld. Aber ja, also es ist eigentlich, unsere Eltern haben das halt für uns gespart. Die haben ein bisschen was davon halt sehr sicher anlegen lassen, aber es liegt eigentlich im Moment nur so rum und wartet, dass es genutzt wird.
Sag mal so, du hast ja auch noch einiges vor, so als Spieleautorin, da hast du ja dann bestimmt noch Möglichkeiten, dieses Geld dann zu verwenden und das gibt einem vielleicht dann auch mal die Möglichkeit, irgendwann zu sagen, ich mache jetzt vielleicht so weniger Job, also ich arbeite nebenher was, aber vielleicht nicht in diesem großen Umfang und habe dann halt noch Geld auf der hohen Kante, sodass ich halt, man muss halt leider in Vorleistung gehen, was so Spielentwicklung angeht, sodass ich mir halt die Zeit nehmen kann, noch A, viel Spiele zu entwickeln, weil das ja auch viel Zeit frisst und B, vielleicht dann trotzdem noch ein Privatleben zu haben, was nicht nur daraus besteht, dass man seine Freunde mit seinen Prototypen quält. Also es muss ja nicht immer quälen sein, aber ich sag mal so, es ist schwierig, immer die Phase zu überspringen, wo man vielleicht auch mal, naja, noch nicht so perfekte Ideen den Leuten vorstellt. Jetzt ist es aber nicht deine Haupttätigkeit im Moment eben, Spieleautorin zu sein und auch nicht im Bingo-Club zu arbeiten, sondern wir haben ja schon gesagt, du studierst und zwar studierst du Game Design. Magst du uns erstmal sagen, an welcher Uni oder Fachhochschule du studierst und was das für ein Studiengang ist? Also ich würde es mal annehmen, es ist ein Bachelor-Studiengang, aber wie viele Semester geht das? Vielleicht kannst du uns so ein paar Daten geben.
Also ich studiere an der Makromedia in Köln. Die ist da in der Schildergasse über dem H&M, falls ihr in Köln wohnt. Ja, es sind 6 Semester, also 3 Jahre. Es sei denn, ich möchte ein Auslandssemester machen, das ich im Moment nicht möchte, weil es eine Privatuni ist und so ein extra Semester kostet dann extra Geld, das ich nicht ausgeben möchte. Beziehungsweise zum Glück wird es von meinen Eltern finanziert. Deswegen, meine Eltern wollen das bestimmt nicht ausgeben. Also sie würden mir da natürlich nicht sagen, dass ich das nicht darf, aber ich möchte das nicht. So, um das jetzt mal hier klarzustellen. Ja, es ist ein Bachelor. Ja, und ich habe so jedes Semester 5, 6, 7 Kurse, die ich belege. Genau, und es geht halt hauptsächlich, muss ich sagen, eher um Computerspiele, nicht um Brettspiele. Aber ich glaube, dass ich trotzdem vieles auch so anwenden kann. Also ich fühle mich da trotzdem sehr wohl. Ich freue mich über die Leute, die da sind, dass wir ein gemeinsames Hobby haben, dass wir irgendwas haben. Weil also ich habe ja das jetzt das dritte Studium, das ich anfange. Und bei den anderen Studiengängen war es immer so, dass ich mich mit den Leuten nicht wirklich, also mit den anderen Leuten da nicht wirklich identifizieren konnte. Vielleicht habe ich einfach auch mit den falschen Leuten geredet, aber beim BWL-Studium und beim Steuerrechtsstudium sah es dann ein bisschen anders aus als jetzt.
Ja, super spannend, dass du BWL und Steuerrecht ausprobiert hast und jetzt bei Game Design bist. Das klingt danach, also ich mag mich täuschen, aber das klingt jetzt nicht so mega kreativ. BWL und Steuerrecht, ich mag mich täuschen. So, es gibt bestimmt Leute, die das studiert haben und sagen, das stimmt nicht. Aber war es dann so, dass das vielleicht einfach beides nicht das Richtige auch war, also unabhängig von den Leuten, dass das einfach dein kreatives Bedürfnis gar nicht so stillt?
Ja, ich glaube auch. Also ursprünglich war es ja gar nicht meine Idee, irgendwas Kreatives zu machen. Ich wollte in irgendeine Firma und Hauptsache Geld. Aber ist mir aufgefallen, macht gar keinen Spaß. Und irgendwie ist mir dann doch der Spaß viel, viel wichtiger als das Geld. Ja, und dann, nachdem ich dann zweimal unglücklich war während des Studiums, habe ich mich entschieden, ja, scheiß halt drauf. Ich mache jetzt was, wovon ich weiß, dass es mir Spaß macht. Und ja, so bin ich halt bei Game Design dann gelandet und ich bin damit jetzt sehr zufrieden. Das ist auch das Studium, das ich bis jetzt am längsten, also nee, stimmt gar nicht, ich habe BWL länger studiert, als bis jetzt noch. Ich bin jetzt, zweites Semester habe ich abgeschlossen, ich komme jetzt ins dritte Semester. BWL habe ich 3 Semester durchgezogen. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich dieses Studium beenden werde.
Glaub an dich, Emily. Also, ne, dieser Spruch, so alle guten Dinge sind 3 und so. Aber jetzt reden wir ja gleich darüber, dass das auch ein Studium ist, das dir eben auch Spaß macht. Tatsächlich geht es ja eigentlich um Videospiele bei euch. So stelle ich mir das auch vor. Game Design, Games-Branche, da geht es ja eigentlich dann um die Videospielbranche. Gibt es denn irgendwelche Inhalte, die trotzdem konkret Zug auf Brettspiele, analoge Spiele nehmen? Also es muss ja kein Brettspiel sein, das kann ja theoretisch auch, keine Ahnung, Pen and Paper sein oder die Definition dessen, was ein Spiel ist. Das ist ja teilweise vielleicht auch nur, wenn du in einem tiefen Museum bist, gibt es ja manchmal auch so kleine Spiele, die Kinder machen können oder so. All das kann ja ein Spiel sein. Gibt es konkreten Bezug auf analoge Spielideen?
Ja, also ich hatte im ersten Semester, also generell vom Aufbau her, wir haben sehr analog angefangen im ersten Semester. Also ich hatte einen Kurs, der hieß Game Design oder Game Design 1, ich bin mir gar nicht sicher. Ich könnte nachschauen. Game Design 1, so. Und mein Abschlussprojekt für dieses Semester war eben ein Brettspiel zu erfinden. Das war in Gruppenarbeit und wir hatten die einzige Vorgabe, die wir hatten, war, dass es auf ein Arcade-Game sich beziehen soll. Wir haben dann ein Street Fighter-Brettspiel erfunden, beziehungsweise wir hatten eine Aufgabenteilung. Ich habe eigentlich das Spiel erfunden und die anderen haben halt dann Sachen eingebracht wie Zeichnen. Also die haben eigentlich das komplette Spiel gemalt und so. Das war eine ganz andere Erfahrung. Sonst war es halt immer so, wenn ich jetzt mit meinen Eltern oder so gearbeitet habe und vor allem, wenn wir irgendwie an Exit sitzen, dann versuchen wir halt immer irgendwie diese Rätsel zu basteln und müssen stundenlang im Internet nach den passenden Bildern suchen. Und ich habe gesagt, zeichne mir das. Und 2 Stunden später hatte ich das einfach gezeichnet. Das war schon auch cool. Ja, also im ersten Semester habe ich dann auch noch gemacht Game Art. Da haben wir 3D modelliert. Das könnte man durchaus auch auf Brettspiele anwenden, falls ich irgendwann mal einen 3D-Drucker haben sollte oder sowas. Kann man sicherlich anwenden. Wir haben ganz allgemein Game Culture und History gemacht. Also da haben wir auch viel über Brettspiele gesprochen, bevor es dann ja irgendwann auch dann um Arcade Games etc. ging. Schau, was ich noch gemacht habe. Ja, sonst hatte ich einen Kurs Mediengestaltung. Ich weiß nicht, ob du das YouTube-Video, dieses Adventskalender-YouTube-Video geschaut hast, das ich für Better Board Games gemacht habe.
Selbstverständlich habe ich das gesehen.
Das ist im Rahmen meiner Uni entstanden. Also das war mein Abschlussprojekt für den Kurs Mediengestaltung. Da habe ich eine 1,0 für bekommen. Ich möchte das nochmal anmelden. Ich weiß gar nicht, ob es 1,0 war. Ich habe eine gute Note gekriegt. Ja, also grundsätzlich, ich habe bis jetzt noch keine Klausur geschrieben, was super ist. Ich habe riesige Prüfungsangst. Ich muss jetzt zum Glück keine Klausuren machen, sondern einfach nur eine Projektarbeit am Ende des Jahres abgeben. Und was ich halt versuche, ist alles, was ich kann, auf Brettspiele anwenden. Weil ich weiß, dass ich Brettspiele machen möchte, deswegen versuche ich auch alles, was ich machen kann, auf Brettspiele anzuwenden. Also wir haben auch einen Kurs gehabt, Language Proficiency, wo es einfach darum ging, Englisch vernünftig zu sprechen, zu lernen, was auch immer. Und da mussten wir eben auch einen Essay schreiben. Den habe ich über Brettspiele geschrieben und über Brettspielgeschichte etc. Im Allgemeinen, wir haben wissenschaftliches Arbeiten gemacht, wo es auch die Projektarbeit war, dass wir ein Essay schreiben über egal was. Da habe ich halt auch über Brettspiele geschrieben. Es sollte halt nur eben den wissenschaftlichen, dem Konzept von wissenschaftlichen Arbeiten irgendwie folgen. Sonst, ich habe Storytelling gehabt. Das kann man, also was ich eben auch gut vor allem bei Exit nutzen kann. Also, weil da ist ja auch irgendwie immer eine Geschichte mit dabei. Genau, aber ansonsten, jetzt wird es langsam immer mehr digital. Also ich hatte jetzt auch so Game Engines und Scripting, wo ich dann programmieren und so. Also so langsam wird der Bezug zu Brettspielen weniger. Aber ich habe auch einen sehr tollen Kommilitonen, der sich irgendwie dafür einsetzt. Der weiß, dass ich gerne Brettspiele mache. Und der setzt sich jetzt bei der Uni, also der ist in der Studentenvertretung oder wie man das nennt. Und der setzt sich bei der Uni dafür ein, dass ich zum Beispiel als Bachelorarbeit auch ein Brettspiel abgeben darf.
Das kann sich ja auch gut gegenseitig befruchten, aber vielleicht dadurch, dass die Videospielbranche die viel größere Branche ist, muss man auch sagen, es spielen extrem viele Leute Videospiele und auch in großem Ausmaß und es ist auch eine Branche, wo deutlich mehr Geld drin steckt, sodass es natürlich vielleicht für viele attraktiver ist, dann auch dann da zu arbeiten und gerade auf so einer privaten Uni-Hochschule ist natürlich nochmal so ein Ding, da brauchst du ja eh Geld dann, um entsprechend da überhaupt draufgehen zu können und so. Ist das vielleicht dann auch, naja, deswegen ein größerer Fokus auf Videospiele. Jetzt hast du aber schon gesagt, ihr habt in Game Culture über so allgemein, naja, über Spielekultur gesprochen. Wie ist das denn? Habt ihr da auch sowas wie Kolonialismus behandelt? Also solche fragwürdigen Themen, die es ja sowohl in Videospielen als auch in Brettspielen gab oder gibt? Oder habt ihr irgendwie über sowas in der Art gesprochen, so fragwürdige Themen? Oder um was ging es da genau?
Also tatsächlich ging es da eher so, also wir haben viel über die ersten, also nachdem wir haben Brettspiele nur so kurz angerissen, sag ich mal. Wir haben hauptsächlich in dem Kurs gesprochen über die ersten Videospielkonsolen, also die ersten Nintendo und so, also über Game Boy etc. Also es ging sehr, sehr viel um die Anfänge der Videospielszene und viel weniger um Brettspiele, tatsächlich. Und sonst von der Thematik ging es eher um die Konsolen, die entwickelt wurden, als der Inhalt, der in den Spielen oder so.
Hey, interessant, weil der Unterschied ist halt schon krass, weil da fangen wir natürlich mit der Entwicklung, so, ich will mich jetzt nicht in die Nessel setzen, ich weiß nicht, wann der erste Game Boy erfunden ist und ich will jetzt auch nicht nebenbei so tun, weil ich schnell googeln kann, als wüsste ich das. Aber sagen wir mal, wir reden hier eher von Geräten, die vor 40, 50 Jahren oder so erfunden worden sind. Und das erste Brettspiel war, glaube ich, Zenith. Und das ist halt einfach Tausende und Tausende Jahre alt. Aber klar, ich meine, man muss ja auch ehrlich sein. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute, die das studieren, eben auch mehr interessiert sind am Gaming-Bereich, also am Videospielbereich. Wie ist das für dich? Bist du groß interessiert? Du hast ja vorhin mir schon im Vorgespräch kurz gesagt, dass du zockst. Bist du viel im Videospielbereich auch tätig? Also interessiert dich sowieso einfach alles, was das Studium dir zu bieten hat, auch der ganze Videospielkram?
Ja, auf jeden Fall. Also ich spiele im Moment sogar mehr Videospiele als Brettspiele, wobei jetzt so die letzten 2 Monate nicht, weil ich viel unterwegs war, vor allem mit meinen Eltern, es war Berlin-Korn, jetzt bald ist Essen, also im Moment dann doch mehr Brettspiele als Videospiele, aber doch, ich verbringe schon viel Zeit vor dem PC mit Freunden, ja, schon.
Was hältst du dann von so Mischkonzepten? Es gibt ja auch Brettspiele, die inzwischen, also andersrum genauso, es gibt ja Adaptionen von Brettspielen im Digitalen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du Gloomhaven, Frosthaven sowas schon mal gespielt hast, aber da gibt es ja digitale Umsetzungen. Es gibt auch viele digitale Umsetzungen von sowas wie Everdell, von Flügelschlag und so. Aber auch andersrum, es gibt ja viele Spiele, die jetzt ein bisschen Apps benutzen oder auch ein bisschen mehr. Da fällt mir ein Willen des Wahnsinns oder die dritte Edition von Descent und Reise durch Mittelerde, was ich auch sehr gerne spiele, wo du eine App dabei hast, die viel von dem Verwaltungskram übernimmt. Oder Teburu, ganz neu, von Pegasus, jetzt auch vor ein paar Monaten erst erschienen, wo man dann im Prinzip so ein digitales Brett auch hat und die Figuren draufstellt und die App das dann erkennt und einem ganz viel Aufwand abnimmt. Was hältst du von so Mischkonzepten und ist das was, was ihr vielleicht auch schon irgendwie in der Uni behandelt habt?
In der Uni haben wir das nicht behandelt. Ich persönlich finde das eigentlich sehr cool, solange es alles funktioniert. Also wenn man auf eine App angewiesen ist und die dann nicht funktioniert, ist halt kacke. Aber ansonsten finde ich es grundsätzlich wirklich ein cooles Konzept. Wobei ich es halt bei Brettspielen eigentlich fand ich es ein Teil, der die so cool gemacht ist, dass man eben von Handy wegkommt und dass man eben sitzt und dann im Moment ist. Und ich glaube, dass es schon irgendwie einen Unterschied macht, wenn das Handy dann gezwungenermaßen auf dem Tisch ist. Aber ich verstehe grundsätzlich schon, dass es viele mehr, also deutlich mehr Möglichkeiten und sowas, ja, schafft. Und ich glaube, dass man damit viele coole Spielkonzepte, auch neue, innovative Spielkonzepte entwickeln kann.
Ich finde auch immer, genau, innovativ ist so das Stichwort. Also man kann halt echt viele coole Dinge damit machen und manche Spiele werden auch einfach irgendwann zu kompliziert oder einfach zu aufwendig. Der Verwaltungsaufwand, da fällt mir zum Beispiel ein Ian Trespass Odyssey, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich nicht so, ist ein Dungeon Crawler, ist im Prinzip eine Schachtel, wo du auch ein Baby schlafen legen könntest, so. Also mega viel Zeug drin und es ist halt unfassbar kompliziert. Und ich glaube, das sind so Spiele, wo man eine App einiges abnehmen lassen könnte. Es gibt ja auch viele Leute, die Gloomhaven, Frosthaven mit einer extra App spielen, weil du halt auch viel vergisst, desto komplexer du Spiele machst. Wenn du dann so eine Verwaltungsphase hast, ja, ach so, hast du eigentlich den Regler angepasst und hast du hier den berücksichtigt und wird das nicht davor angewendet, so bevor die Schadensquelle kommt oder so. Ich glaube, das kann einem echt viel nehmen, weil ich will halt echt nicht wissen, wie viele Gloomhaven, Frosthaven-Partien ich falsch gespielt habe, weil Nico, also das ist fiktiver Name, den weiß nicht, ob es Nico gibt, der Frosthaven spielt, keine Ahnung, aber der hat vielleicht wieder vergessen, die Elemente einzustellen und dann war ich dran und konnte halt meine Fähigkeit nicht auslösen, weil das Element gar nicht mehr da war. Also so ein fiktiver Nico könnte sowas vielleicht passiert sein. Und das ist halt, glaube ich, schon ganz cool, wenn man eine App einfach ja Aufwand übernehmen lässt. Jetzt leben wir aber ja im KI-Zeitalter. Da kann ehrlich gesagt uns so ein Tablet oder so eine App noch viel mehr abnehmen. Dir auch schon das Thema KI behandelt an der Uni? Oder also ich würde es fast annehmen, es muss noch in irgendeiner Art und Weise thematisiert werden, falls das noch nicht der Fall ist.
Also es wurde nur angesprochen, inwiefern wir die verwenden dürfen und so. Aber und wir hatten auch mal eine Diskussionsrunde, was aber nicht... Also wir hatten eine Diskussionsrunde nicht, damit wir über KI sprechen, sondern damit wir eine Diskussion führen. Und das war einfach das Thema, das wir uns als Studenten ausgesucht haben. Also es war in dem Fach Kommunikationskompetenzen. Warum auch immer wir das haben, um ehrlich zu sein, verstehe ich das nicht so richtig. Also
ich finde, du hast jede Menge Kommunikationskompetenz. Gut. Das ist bestimmt eine 1-0 bestanden, oder?
Es ist tatsächlich zweigeteilt. Also ich hatte den ersten Teil dieser Vorlesung jetzt im zweiten Semester und den nächsten Teil habe ich im vierten Semester und dann ist erst die Prüfung. Da muss ich eine Präsentation halten. Deswegen noch habe ich das gar nicht bestanden. Noch habe ich nicht offizielle Kommunikationskompetenzen. Aber ansonsten eigentlich, also klar, unsere Uni bietet super, super viel an. Also wir werden ständig, kriege ich E-Mails zu irgendwelchen Talks und Sachen, die ich mir da diesbezüglich anschauen könnte. Das tue ich nur nicht.
Das ist erfrischende Ehrlichkeit. Ich verstehe das.
Aber grundsätzlich gäbe es da schon Möglichkeiten.
Okay, also wie gesagt, ich bin ja nicht vom BAföG-Amt, das irgendwie kontrolliert, wie viel du studierst oder so. Vor allem, das sind ja alles so optionale Angebote. Ich habe mich auch immer gefragt, wie ich denn in meiner, naja, im Prinzip Vollzeittätigkeit des Studiums, die es halt schon ist in der Regel, wie ich dann noch halt diese ganzen Extra-Angebote, und ich habe mich immer gefragt, wer das wahrnimmt, diese ohne Ende Rundmails von wegen, es gibt noch den Talk und das und hier, ich weiß noch, es gab bei uns einen Talk, der hieß Wurst und Wissenschaft, die mir schon, oh Gott, ich weiß nicht, also ich kann erstmal hoffen, dass ihr auch vegane, vegetarische Würstchen habt, weil ich halt weiß, dass so die halbe Uni irgendwie dann schon mal kein Fleisch isst, und auch sonst habe ich mir schon bei dem Namen schon gedacht, da möchte ich irgendwie nicht kommen. Aber es gab natürlich so ein paar, die haben solche Sachen wahrgenommen. Das möchte ich natürlich auch nicht verurteilen. Vielleicht war es ja wahnsinnig interessant. Oder also der einzige Gedanke, den ich hatte, war, dass die Würstchen vielleicht gratis wären. Naja, genug Exkurs dazu. Was ist denn deine Einstellung zu KI? Also ich muss ja sagen, dass ich übersetze ja auch ein bisschen Spiele nebenbei. Und ich kann jetzt nicht irgendwie leugnen, das ist jetzt nicht der Job, den ich noch ewig machen werde. Ich mache das halt nebenbei, freiberuflich. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich ein bisschen Sorge habe, weil ich davon ausgehe, dass KI alle möglichen Jobs in einigen Jahren ersetzt hat. Also ich kann mir vorstellen, ehrlich gesagt, leider, dass in, ich sage jetzt mal 10 Jahren, wahrscheinlich sind es nur 2, keine Ahnung, dass in 10 Jahren es völlig normal ist, wenn KI illustriert hat, alles Mögliche. Es ist ja jetzt schon der Fall, dass immer mehr extra dazu schreiben, handgezeichnetes Cover und so, wo ich mir denke, ach so, ist es jetzt schon was Besonderes? Und ich kann mir auch vorstellen, dass die KI in der Lage sein wird, weil es erscheint ungefähr alle 3 Monate eine neue Version von ChatGPT oder so allein schon, dass sie Spiele auch designen kann. Im Moment ist es noch Blödsinn, was sie macht, aber vielleicht nicht in 5 Jahren. Hast du Sorge, dass Teile dessen, was du lernst, vielleicht obsolet werden in einigen Jahren? Macht dir KI irgendwie Angst? Also jenseits dessen, dass sie weirde Werbung auf YouTube und so produziert, die man sich dann anschauen muss?
Im Moment habe ich tatsächlich nicht so wirklich Angst. Also natürlich, also wenn ich jetzt so viel Sachen zeichnen würde, schon. Aber im Moment ist KI eher ein Tool, das ich nutze. Also vor allem, wenn es jetzt so um die Exit-Rätsel und so gibt, weißt du, es gibt halt einfach Bilder, die finde ich im Internet nicht. Und es gibt durchaus für uns sehr viele Wege, auf die wir die KI dann gut nutzen können. Aber ich glaube, dass zu einem guten Spiel, also der Entstehung eines guten Spiels, eben nicht nur die Idee kommt, wo ich auch schon Probleme sehe, für eine KI wirklich was Innovatives sich auszudenken, weil es natürlich immer nur basierend auf bereits existierenden Dingen irgendwelche Sachen sich zusammensucht. Aber es muss halt auch ein Prototyp gebastelt werden, das muss getestet werden. Es gibt ja mehrere Durchläufe von Testen und neuen Prototypen und so. Und das kann eine KI nicht alleine. Also irgendwie, so wirklich Angst habe ich nicht, im Moment zumindest.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Auch da wollten wir nochmal mit Leuten drüber reden auf jeden Fall, weil es gibt auf jeden Fall Leute, die kennen sich deutlich besser mit KI aus als ich so. Und da wollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil ich stelle mir halt immer im Moment schon so vor, dass eine KI in 5 Jahren halt unfassbare Sprünge gemacht hat. Naja, ich bin mal gespannt. Ich denke mal, Menschen werden nie obsolet werden, wie du schon gesagt hast. Es gibt sehr viele Tätigkeiten, die man da noch machen kann. Und man kann sich auch bewusst gegen Dinge entscheiden. Also ich kann mich auch bewusst einfach gegen den Einsatz von KI entscheiden. Wie ist denn da der Rahmen für euch? Also wie viel KI dürft ihr im Studium benutzen? Also ist das dann nur für Grafiken, für eure Prototypen, keine Ahnung, Rechtschreibkorrektur? Was habt ihr da für Vorgaben?
Also wir müssen es halt ganz eindeutig kennzeichnen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also wir haben dann ein Quellenverzeichnis und ein KI-Verzeichnis. Und in dem KI-Verzeichnis musst du halt jede Stelle in deiner Arbeit, in der du die KI genutzt hast, nachweisen. Und ich glaube, ich zumindest finde das immer, ich will meine Texte zumindest inhaltlich selber schreiben. Und wenn ich eine KI nutze, dann ist es meistens eher, um Sachen besser klingen zu lassen. Also ich lasse mir mal einen Text umschreiben, aber selber, also ich habe noch nie eine KI irgendwie eine Arbeit für mich schreiben lassen. Aber ich weiß von meinen Kommilitonen, dass es da durchaus welche gibt, die sich einfach ganze Projektarbeiten von der KI schreiben lassen. Und da habe ich zumindest bis jetzt noch nicht mitgekriegt, dass es Probleme gab. So richtig weiß ich nicht, ob das erlaubt ist. Ich habe mich dann nie richtig dann nochmal so, ich bin da nie so richtig tief nochmal recherchiert, um da zu schauen, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, weil es für mich nicht relevant war bis jetzt. Wir dürfen das natürlich, also Programmieren machen wir, glaube ich, alle viele mit ChatGPT, weil das ist deutlich, deutlich schneller, als wenn wir uns da selbst dran setzen würden. Ja, ich glaube, hauptsächlich ist wichtig, dass wir das kennzeichnen. Und ja, aber grundsätzlich sollte inhaltlich schon auch irgendwie die Sachen von uns sein. Also davon gehe ich zumindest aus.
Ja, ich glaube, da hast du nichts verraten, groß aus dem Nähkästchen, weil es ist, glaube ich, klar an allen Unis, Hochschulen, auch also an Schulen auch massiv, dass extrem viel KI benutzt wird und es gibt ja inzwischen auch schon Tools, wo man dann versuchen kann, das zu erkennen. Problem ist dann aber auch so ein bisschen, wie weise ich das nach? Also nur weil ein Tool mir jetzt sagt, hey, das, was du produziert hast, das ist KI generiert, das ist eine Geschichte, könnte ich einem Kind deswegen so eine 6 geben, weil ich sage, hey, du hast es nicht selber gemacht oder ist das überhaupt wasserdicht? Ich glaube, ich weiß gar nicht, da wird es noch nicht so viele Urteile geben, wahrscheinlich ein paar schon, also was jetzt da erlaubt ist. Auch eine Uni darf ja nicht machen, was sie will. Also, aber man darf sich ja auch selber die Frage stellen, ob das der eigene Anspruch ist, so hat man vielleicht einfach eine intrinsische Motivation, so wie du, zu sagen, halt, ich möchte das selber schreiben. Vor allem, wenn man dir die kreative Freiheit gibt, zu sagen, du darfst über Brettspiele schreiben, wo du halt richtig Bock drauf hast, so. Das ist, glaube ich, dann eher gefordert, dass man den Leuten mehr Freiheit gibt, dass sie sich entscheiden können, was sie schreiben. Weil wenn man mir natürlich irgendwas aufdrückt, so, du musst über das und das schreiben, genau das, und ich habe da so richtig keinen Bock drauf, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob ich mich ewig dagegen wehren könnte, irgendwann doch KI zu nutzen. Ja, so viel Wort zum, was ist für heute für ein Tag? Gott, ich bin kein Student mehr und trotzdem, heute ist Dienstag.
Mittwoch? Oh.
Ja, tja, Emily. Gut, ja, das ist halt der Unterschied. Ich bin gerade raus aus dem Studium. Ich brauche einen Moment, weiß dann aber, dass Dienstag ist und Emily sagt Mittwoch. Anyway, wie ist das denn? Hast du dir das Studium genauso vorgestellt, wie es dann am Ende gekommen ist? Also wusstest du vorher super genau Bescheid und dann war es genau das, was du dir vorgestellt hast? Oder war da doch irgendwie vieles dann anders am Ende?
Ich weiß gar nicht, was so meine wirklichen Erwartungen waren. Ich habe mich eigentlich, es war sehr, sehr viel Vorfreude und ich habe halt gesagt, ja, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Und ich habe auch vorher schon den Studienverlaufsplan gesehen, das heißt, so grob wusste ich auf jeden Fall, was für Kurse ich habe und so. Aber, ich glaube, ich hätte gedacht, dass es deutlich mehr um Videospiele geht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele auch allgemeine Sachen, also wissenschaftliches Arbeiten und so, wissenschaftliches Arbeiten hätte ich schon erwartet, weil das war irgendwie in jedem Studium, dass ich in all meinen 3 Studiengängen war wissenschaftliches Arbeiten dabei und ich konnte es mir nicht anrechnen lassen. Das war sehr schade. Aber so Kommunikationskompetenzen hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte, denke ich, also bei manchen Sachen, wir hatten ja hier den Game Design Kurs und da wurden auch eben Brettspiele, Autoren und so angesprochen. Und es gibt da halt manchmal einfach Sachen, also es wurden dann Brettspielautoren angesprochen und meine Mom war halt irgendwie auch auf dieser PowerPoint-Präsentation mit drauf, aber von meinem Vater wurde kein Sterbenswort erwähnt und meine Mutter wurde dann auch noch falsch geschrieben und ich habe mir halt gedacht, okay, du hast halt irgendwie krampfhaft versucht, jetzt eine Frau aufzuschreiben, weil es waren halt alles Männer und meine Mama. Und es hat sich irgendwie so angefühlt, als hätte der Dozent eigentlich selber keine Ahnung von Brettspielen. Also grundsätzlich finde ich das schon alles gut. Ich glaube, dass die Leute, die aufhören sollten, so zu tun, als hätten sie Ahnung von Brettspielen. Weil das einzige Beispiel, was du sagst, Munchkin ist so. Also man merkt schon irgendwie, das sind halt eigentlich Leute, die Videospiele machen und irgendwie, weil es in dem Plan von der Uni steht, jetzt was über Brettspiele erzählen. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich Höheres erwartet und auch Besseres erwartet. Aber ansonsten, doch, trifft es eigentlich schon meine Erwartungen. Also es macht mir auch Spaß trotzdem, auch wenn mich das ein bisschen enttäuscht hatte.
Dann da irgendwie Inga und Brand mit DT oder wie, was
ja,
muss ich mir vorstellen?
So ungefähr. Aber wir haben halt auch, also ich habe immer 2 Vorlesungen. Ich habe Vorlesungen in der Uni, die wirklich auch nur mit den Leuten aus Köln dann sind. Und dann sind wir unsere 22 Leute oder was wir sind. Und dann habe ich nochmal Online-Vorlesungen mit allen Leuten aus Deutschland. Und da sind dann halt 250 Leute. Und da habe ich dann natürlich nichts gesagt. Dafür bin ich zu schüchtern, als dass ich dann da sage, entschuldige, das haben sie falsch geschrieben.
Ich glaube, auch wenn es online ist, aber also vielleicht gerade online, wo man dann weiß, so, also muss ich mir das dann vorstellen, war das dann mit Videokamera, dass du dann halt irgendwie gesehen wurdest?
Ja, also ich hatte mein Video nicht an, ich bin eine schlechte Online-Studentin. Die Dozenten sagen, bitte, bitte macht eure Kamera an, jede Stunde. Aber ich weigere mich nach wie vor.
Ja, das ist nicht so ungewöhnlich. Ich weiß nur, dass wir auch mal in einem Labor, wo ich gearbeitet habe, haben wir auch eine Vorlesung gegeben, da war Corona. Und dann war es auch so, dass wir die halt vom Laptop gemacht haben und ich durfte halt assistieren irgendwie. Und es war total weird, weil ich habe niemanden gesehen. Und dann hieß es halt, da sind irgendwie 67, nee, es waren sogar noch mehr, ich glaube, es waren fast 100 Teilnehmer. Und dann sollte ich halt da irgendwas im Labor zeigen, habe dann halt so eine Gel-Elektrophorese heißt das gezeigt und habe dann auch noch, es hat sich so angefühlt, als wäre keiner da. Und dann habe ich vor dem Laptop gesagt, ach so, naja, ich habe jetzt die Handschuhe vergessen, aber ganz im Ernst, ob das krebserregend ist, das weiß man jetzt auch nicht ganz sicher und so. Und hinter dem Laptop stand dann halt mein PhD, der das eigentlich gehalten hat, also der Postdoc heißt das dann, und hat dann so eine Halsabgeste gemacht, so von wegen so, was ist los mit dir? Aber es hat sich halt angefühlt, als wäre keiner da. Also seitdem kann ich auch ein bisschen verstehen, wie weird das ist, wenn weil die Leute alle nicht sieht, weil man einfach nicht das Gefühl hat, als wäre irgendwer da. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt in dem Moment, ich könnte jetzt hier auch nackt im Kreis laufen, weil es schaut halt eh keiner zu. Gut, also, naja, der PhD halt so. Naja, egal, komm, ne, was soll's. So, anyway, wir sind schon wieder abgegriffen. Was hättest du, also ich habe jetzt eigentlich die Frage aufgeschrieben gehabt und das Ding ist halt, eigentlich haben wir schon richtig Zeit auf der Uhr, aber dennoch, was hättest du denn Kreatives vielleicht studiert? Ich meine, du hast jetzt zwei Sachen davor schon studiert, aber was hättest du denn, hätte es irgendeine Alternative für dich gegeben, wenn du jetzt gesagt hättest, na, Game Design ist auch nicht, wie du es dir vorgestellt hättest, hätte es irgendeinen anderen kreativen Job gegeben, wo du Bock drauf hättest?
Boah, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich dann eine Ausbildung angefangen, wenn ich jetzt das dritte Studium auch abgebrochen hätte, weil ich glaube, dass es dann zumindest, was Studiengänge angeht, nicht mehr viel für mich gegeben hätte, wobei ich Programmieren, glaube ich, vielleicht cool gefunden hätte. Aber ich glaube, ich hätte eine Ausbildung gemacht, damit ich dann auch irgendwann schnell durch bin, arbeiten angefangen kann und dann Spieler finden kann.
Als ich mich noch gefragt habe zu deinem Studium, es ist bei Spielen ja so, dass da sehr viel Zwischenmenschliches passiert. Also auf die ein oder andere Weise. Also es kann Interaktion sein, also direkte Interaktion, indirekte Interaktion. Das kann auch konfrontativ sein oder also halt wirklich negative Interaktion, wo ich jemandem was wegnehme. Behandelt man auch solche psychologischen Sachen? Weil ich mir denken würde, wenn du ein Spiel designst, musst du doch eigentlich wissen oder überlegen, was macht Leuten Spaß oder was reizt Leute? Und dafür muss ich ja Menschen auch kennen. Also gibt es bei euch auch eine psychologische Komponente, die ihr dann irgendwie noch, vielleicht noch habt?
Ja, also wir hatten das Thema Spielanalyse und haben auf jeden Fall in dem, ja, im gleichen Zug quasi auch über die Types of Fun und so gesprochen. Also was für Arten von Spielern kann man ansprechen? Also darüber haben wir schon gesprochen, auch lange. Und das musste auch in unsere Spielanalyse rein am Ende. Aber jetzt so, was das Zwischenmenschliche angeht, ja, doch schon. Ja, haben wir auch behandelt, ein bisschen. Und ich glaube, es kommt auch noch deutlich mehr jetzt in den nächsten 2 Jahren, die ich noch vor mir habe.
Genau, du hast ja noch einiges vor dir. Gab es denn schon irgendwelche Inhalte, die du deiner, also deinen Mitentwicklern, deinen Eltern und deinem Bruder, dass du die vielleicht mit einbringen konntest, dass ihr halt an irgendeinem Prototyp saßt oder so und du vielleicht noch irgendwie was einbringen konntest oder haben dich vielleicht auch einfach mal deine Eltern gefragt mit irgendwas, du irgendwas über irgendwas gelernt hättest?
Ich glaube, was mir am meisten bis jetzt weitergeholfen hat, war der Kurs Gestaltungslehre. Also da habe ich halt, da wurde ich gezwungen, jede Woche 3-4 Stunden zu zeichnen. Dementsprechend habe ich mich im Zeichnen verbessert. Also ich kann immer noch nicht gut zeichnen, aber ich kann ein bisschen zeichnen mittlerweile. Und vor allem, wenn es jetzt um die Rätsel geht, dass man nicht 2 Stunden lang nach einem bestimmten Clip hat, das genau in dieser Weise jetzt irgendwie, also konnten wir halt vorher nicht. Und dann haben wir immer irgendwie versucht mit der KI, aber so richtig funktioniert das ja irgendwie nie mit der Bildererstellung, vor allem bei Excel, wo es dann ganz genau sein muss und wir brauchen hier genau 3 Kippschalter in dem Bild und so. Das funktioniert halt nie richtig. Und jetzt ist es so, dass ganz oft die Mama mich anruft und sagt, hey, kannst du uns das und das bitte malen? Kannst du uns das und das bitte malen? Und dann setze ich mich eben ran und zeichne das viel. Also vor allem das Zeichnen hat jetzt für Excel sehr, sehr viel geholfen. Und sonst, ja, wir haben Designmethoden und Modelle gehabt, wo es eben darum ging, wie kann man irgendwie innovative Ideen haben, aber so richtig hat mich das jetzt inhaltlich nicht abgeholt. Es lag, also ich weiß nicht, ich glaube, es hätte mir helfen sollen, aber so richtig hat es mich nicht abgeholt.
Jetzt muss man aber auch schon sagen, dass du natürlich halt mega viel schon mitbringst. Ich meine, du kannst dich da im Prinzip, also machst du wahrscheinlich nicht, aber du könntest dich da hinstellen und sagen, ey Leute, ich habe mit 9 schon ein Spiel veröffentlicht und ihr so? Nee, also machst du natürlich nicht, aber es ist ja schon so, dass du schon extrem viel mitbringst und dass das ja, denke ich mal, schon in dem Ausmaß eher unüblich ist. Gab es dann auch einfach Sachen, wo du dir gedacht hast, so, das ist jetzt eine Vorlesung oder ein Seminar zu irgendwas und zu irgendwas mit Design und dann hast du dir gedacht, okay, ja, aber in der Realität funktioniert das halt ganz anders oder so. Gab es da irgendwas, wo du dir gedacht hast, Leute, ich weiß, wie die Realität aussieht und das ist nicht so.
Ja, die ganze Vorlesung zu Brettspielen. Fast alle, ausnahmslos. Musste ich was anderes machen, weil, also mich ablenken von der Vorlesung, weil ich unbedingt was dazu sagen wollte. Aber halt nicht, also du willst ja dann nicht deinen Dozenten so bloßstellen. Und,
doch.
Ja, also ich zumindest nicht. Ich bin dafür zu schüchtern. und habe das entsprechend nicht gemacht. Aber die, also viele, wo es dann, also das war schmerzhaft ein bisschen. Da habe ich meinen Freunden und meiner Familie nebenbei geschrieben, wie schlimm diese Vorlesung ist. Aber ansonsten, also bei allem, was, glaube ich, Computerspiele angeht, ist es was ganz anderes. Aber nur der Inhalt, der sich jetzt in dem ersten Semester auf Brettspiele bezogen hat, war teilweise fragwürdig.
Boah, das hätte ich unglaublich gerne gesehen. Ich bin mir sicher, viele Leute da draußen würden gerne diese Vorlesung jetzt sehen, um sich anzugucken, wie hart, ja, cringe das ist, wo wir uns in diesem Hobby halt alle mega gut auskennen.
Also es war an sich nicht so schlimm. Es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen schlimmer an, als es war. Aber vor allem, wenn es so um Beispiele und sowas ging, habe ich halt gemerkt, dass der Typ halt einfach in seinem Leben 3 Brettspiele gespielt hat und jetzt von den 2 erzählt, die ihm gefallen haben.
Ja gut, und er kennt offenbar ja auch Inga Brandt. Also von daher hat sich ja vielleicht ganz gut informiert. Ja, das in der Tat, also solche gerade Fehler in Namen fand ich immer besonders peinlich, weil ich mir denke, okay, es sollte dir die Zeit wert sein, sicher zu gehen, dass eben, naja, auch bei mir jetzt eben das halt nicht Titel der Podcast-Episode Emily Brandt steht oder so, über die man übrigens deutlich mehr im Internet findet als über dich. Aber auch über dich findet man natürlich einiges. Aber das ist halt dann doch so ein Name, der, wo Google dann irgendwie sagt, so, ey, meinst du Emily Brandt? Und dann findest du, naja, ganz andere Dinge auf jeden Fall. Und
ja, die Bodybuilderin oder nicht?
Ja, genau die. Und es ist halt, ein bisschen klickt man dann doch so. Also ein bisschen guckt man schon so, hä? Und so, und ja. Naja, ich habe zum Schluss, also wir kommen jetzt zum Schluss und ich habe noch, ich glaube, 3 kleine Dinge. Also in meinem Skript steht, ich hätte 3 kleine Dinge und wenn es jetzt nur 2 sind, dann habe ich halt mal wieder vergessen, das dritte aufzuschreiben. Das sehen wir jetzt gleich. Das erste ist, das haben wir schon drüber gesprochen kurz, es gab einen Clip von dir, der offenbar auch ein Abschlussprojekt war, bei Better Board Games, die leider das gleiche Namenskürzel haben wie dieser Podcast hier. Deswegen kann ich uns immer nicht richtig abkürzen, weil sonst denken die Leute, wir wären wichtig. Hey, vielleicht soll ich das machen. Anyway, jedenfalls hast du da so einen Weihnachtsclip gemacht. Und es ist so, ich habe gehört, es gibt überhaupt von eurer Familie einen sehr guten Weihnachtsclip. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
Wie hast du das erfahren?
Emily, du musst dir vorstellen, dass wir gemeinsame Freunde haben. Und ich anonymisiere mal, die Silke C. aus dem W und Z hat mir das vielleicht gesteckt. Was kannst du uns denn über den Weihnachtsclip deiner Familie erzählen, wenn du es möchtest?
Natürlich möchte ich das. Es ist für mich deutlich unangenehmer als für meine Eltern. Deutlich weniger unangenehm, sorry, als für meine Eltern. Also grundsätzlich, mein ganzes Leben lang wurde ich von meinen Eltern gezwungen, jedes Jahr eine Weihnachtskarte zu machen. Das heißt, immer Familienfoto, so ganz toll. Alle mussten Weihnachtsmützen anziehen und es war halt, ist halt schon auch turbo-cringe. Und es wird dann auch an 170 verschiedene Leute, also jeder Mensch, der mich kennt, also nicht mich kennt, aber der mit meinen Eltern befreundet ist, kriegt so eine Weihnachtskarte geschickt. Und es gab dann eben das eine Jahr, da haben Lukas und ich gesagt, nein, wir machen kein cringes Foto. Wir machen ein cringes Video. Und dann wurde eben diese Weihnachtskarte mit einem QR-Code versehen. Den kann man scannen, da wird man zu einem YouTube-Video weitergeleitet, auf das man aber nur Zugriff hat, wenn man diesen Link hat. Das heißt, ihr werdet es nicht im Internet finden. Und wenn doch, ist etwas gehörig schiefgelaufen. Naja, auf jeden Fall sind es, glaube ich, 4 Lieder. Also die Silke hat selber das Video noch gar nicht vollständig gesehen. Sie hat nur 1 der 4 Lieder in diesem Video gesehen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann 4 Lieder durchchoreografiert und ja, da tanzen wir ein bisschen zu Weihnachtsliedern.
Ja, sehr cool. Das würden jetzt alle Leute halt irgendwie schon gehen, aber du weißt ja gar nicht, wen ich meine. Also wie gesagt, das ist die Silke C. vom W und Z aus H. Also keine Ahnung, wer es ist. Ich habe dieses Video nicht gesehen, leider. Aber naja, vielleicht kann man das ja noch irgendwie arrangieren. Außer du hast da was dagegen, natürlich dann nicht.
Nein, ich kann dir bestimmt den Ding schicken.
Ah, das ist natürlich die einfachere, direktere Variante, als dass ich. Aber es ist ja schön, dass ihr das eh mit Humor nimmt. Dann habe ich dich vorher gefragt, ob es irgendein Spiel gibt, was dir so besonders am Herzen liegt. Also irgendein Spiel, das musst du nicht selber gemacht haben, kannst aber natürlich irgendwie so ein Spiel, was mit dem du irgendwas ganz Besonderes verbindest. Gibt es da irgendeinen Titel?
Es gibt sehr, sehr viele Spiele, die für mich große Bedeutung haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal was wiederholen soll, was ich eh schon in diesem Video genannt hatte. Also natürlich Love Letter. Also Love Letter ist das Spiel, das so der Einstieg für meinen Bruder zurück zum Spielen war. Also wir haben wirklich viele Jahre verloren gehabt. Der wollte gar nichts spielen. Und bei Love Letter, da haben wir ihn wieder so ein bisschen zurückgekriegt. Genau, Jäger der Nacht hatte ich angesprochen, in dem anderen Video auch. Das ist einfach etwas, das ich quasi jedes Jahr als Kind gespielt habe. Und da habe ich halt immer alle Erwachsenen mit genervt. Ansonsten, ich habe Catan Junior als kleines Kind mit all meinen Freunden, also immer, wenn ich Freunde zu Besuch hatte, wurde Catan Junior gespielt. Das ist eigentlich meine ganze Kindheit. Und vielleicht auch Abalone. Abalone war ein Spiel, das ich sowohl mit meinen Eltern als auch mit meinem Bruder und so gespielt habe. Ich habe jetzt letztes noch ein Bild gefunden. Da war ich so 5, 6 Jahre alt. Ich hatte meinen Schulranzen schon an und habe eben, bevor ich los zur Schule bin, noch eine Runde Abalone gegen meinen Papa gespielt. Also ja, einfach, es gibt so viele Spiele, die mich mein Leben lang begleitet haben, die ich auch heute noch gerne spiele. Ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt so eine ganze Liste abrattern. Aber ja, bleibe ich mal bei den 4.
Ist doch schön, dass es so viele Spiele gibt, mit denen du irgendwas Besonderes verbindest. Und ja, es waren jetzt 2 von 3 Sachen. Und jetzt kommt noch die quasi Abschlussfrage. Und zwar, wie ist es denn Top 10 ab 18 mit den eigenen Eltern zu spielen? Stell mir das richtig weird vor, muss ich sagen.
Ja, ich sehe schon, du hast viel mit Silke gesprochen.
Ich spreche immer viel mit Silke.
Ja, also grundsätzlich habe ich ziemlich Glück, dass ich und meine Eltern uns ganz gut verstehen. Und meine Eltern sowas, also so, ne, das ganze Thema ab 18 und so, alles, was damit zu tun hat, war bei uns eigentlich schon immer ganz transparent. Deswegen, so schlimm war es nicht. Das Schlimmste war halt all die Leute, die dabei waren. Also wenn ich das jetzt mit nicht fremden Menschen gespielt hätte, wäre das gar kein Problem gewesen. Aber neben meinen Eltern waren da halt noch so ganz, ganz viele fremde Menschen dabei. Und wenn dann meine Eltern und ich auch noch die Zahlen 8, 9 und 10 ziehen, während es darum ging, oh, was war die Karte? Ich glaube, wir mussten erklären, wo die Klitoris ist. Quasi in der Schule. Von 1, ja, ist ganz in Ordnung, bis 10, ganz, ganz schlimm. Und mein Vater hatte die 8, meine Mutter die 9 und ich die 10. Und in der Reihenfolge waren wir auch dran. Und wir mussten uns einfach die ganze Zeit toppen. Und es war wirklich, wirklich unangenehm. Aber nicht wegen meiner Eltern, sondern wegen der fremden Menschen.
Oh Mann. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das da zu spielen? Also soweit ich weiß, war es auf der Boardgame Cruise nach Helsinki. Wie kommt man dann überhaupt auf die Idee? Also ich stelle es mir auch, also ja, unglaublich weird vor. Ich frage mich aber, ob es mir nicht vielleicht sogar leichter fallen würde, das wegen, mit den fremden Menschen zu machen, als mit meinen Eltern. Aber das ist natürlich auch immer verschieden. Wie bist du auf diese Idee gekommen, Emily, frage ich mich jetzt.
Also ich möchte nur mal klarstellen, es wäre mir mit den fremden Menschen alleine auch leichter gefallen. Aber da als Familie zu stehen vor den fremden Menschen, war der schlimme Teil. Also ich hätte das entweder mit meiner Familie alleine oder mit den fremden Menschen alleine. Die Kombi war halt ganz, ganz schlimm. Ja, ich glaube, meine erste Reaktion, als das Spiel mir erklärt wurde, ich kannte Top 10 noch nicht und vor allem nicht Top 10 ab 18. Meine erste Reaktion war, nee, auf gar keinen Fall. Ich war schon quasi wieder halb aus dem Raum raus. Und dann dachte ich, ach komm, kannst jetzt ja nicht hier so eine Spaßverderberin sein. Und dann habe ich mich an den Tisch gesetzt und ich habe es bereut. Aber die Menschen kennenzulernen war super.
Ja, und außerdem, also da deine Mutter ja hauptsächlich als Inga Brandt bekannt ist, ist es vielleicht auch gar nichts.
Die gehört ja eigentlich auch gar nicht zur Familie, ne?
Eben, genau. Du kennst die Frau eigentlich gar nicht, ne? Gut, Emily, mir bleibt eigentlich gar nichts mehr anderes übrig, denn ich bin nämlich heute durch mit meinen Fragen, als mich erstmal ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du die Zeit und vor allem auch die Lust, ich meine, du bist Studentin, du hast Semesterferien, Zeit musst du haben, dachte ich mir. Ah, vielleicht hast du ja auch keinen Bock auf mich so, weil ich halt, naja, dir vielleicht zu viel über King of Tokyo Turniere erzählt habe auf der Berlin-Con oder so. Deswegen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du Lust hattest, heute hier für das Interview bereit zu stehen.
Ja, danke dir. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es ging schnell rum.
Ja, mir auch. Genau, es ist irgendwie dann doch so, am Ende geht es schnell rum. Vorher fragt man sich, wie man überhaupt, keine Ahnung, 1,5, 2 Stunden aufnahmefähiges Material produzieren soll. Und dann ist es bei manchen Leuten halt auch, wenn ich halt noch mehr Fragen auch hatte, dann ist es halt passiert, dass es halt irgendwie 3 Stunden waren und du halt aber auch nichts schneiden möchtest und dich dann aber fragst, wer hört dir denn 3 Stunden zu? Emily, du kannst dir jetzt, während ich so, ich mache diesen Verabschiedungskram so, ne, das Schlusswort, ich lege den Leuten ans Herz, dass sie uns abonnieren sollen und so ein Kram. Das kommt jetzt gleich und du kannst dir währenddessen schon mal kurz überlegen, was du denn mit deinen letzten Worten sagen möchtest. Es klingt so, als würde ich dich umbringen wollen, aber du weißt, was ich meine. Was du mit deinen, du kriegst gleich die Abschiedsworte. Kannst du schon mal kurz überlegen. Es muss nichts Kreatives sein. Aber du bist natürlich eine kreative Person, deswegen darfst du gleich verabschieden. Du kriegst das Schlusswort der Episode. Ja, genau. Ihr habt jetzt das Bild nicht gesehen, was ich vor mir hatte von dem Video. Ich habe jetzt den Druck aufgebaut. Anyway, ich werde jetzt erstmal loslegen. Leute, vielen Dank da draußen, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt euch freuen auf weitere spannende Gäste, die wir in den nächsten Monaten haben. Ich habe ganz viele Visitenkarten eingesammelt, zum Beispiel auch auf der BerlinCon. Ich komme dann oft gar nicht hinterher, die alle Leute zu interviewen, weil halt eben, habe ich ja schon mehrfach gesagt, auch sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt so. Und ja, man halt wirklich die Interviews gut vorbereiten muss, damit man auch einen schönen roten Faden hat. Und ja, den Zeitaufwand, den oder habe ich manchmal auch unterschätzt. Jedenfalls werde ich auf jeden Fall noch mit vielen Leuten sprechen in nächster Zeit. Auch Chris wird wieder zurück sein. Da werden wir bestimmt auch mal eine Folge zu zweit aufnehmen. Und auch Chris wird dann mal, dem werde ich mal irgendwen zuschieben. Dann soll der mal wen interviewen, weil habe jetzt alles alleine gemacht in den letzten Monaten. Mich einfach alleine gelassen, nur wegen seinem kleinen Jurastudium irgendwie. Anyway, ihr könnt uns gerne bewerten, wenn ihr mögt, also gut natürlich auf Podcast-Portalen. Ich habe schon gesehen in meinem eigenen Podcatcher, den ich drauf habe, das ist Pocket Casts, da gibt es noch keine Bewertung. Oder sie liegt bei 0 Sternen, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber oben werden 5 leere Sterne angezeigt. Also ihr könnt uns gerne irgendwo auf einem Podcast-Portal bewerten, wenn ihr mögt. Und ansonsten könnt ihr auch gerne einfach unsere älteren Folgen hören. Vielleicht nicht die ganz alten, die sind wirklich cringe. Und zwischendurch ist mal auch immer eine drin, wo ich mir denke, ah ja, tolle Tonqualität. Aber so oder so, schreibt uns gerne unter kontakt@behindboardgames oder instagram@behindboardgames. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Emily, du kriegst das Schlusswort und ich sag schon mal Cheerio.
Ja, Schlusswort. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Quatschen. Und kauft euch Mogelmotte.